Schreihals-Podcast. Konzeptlos geht's besser.
Hallo und herzlich willkommen zur 256. Episode vom Schreihals-Podcast. Ich bin der Schreihals und ihr seid hier richtig. Erstmal hoffe ich für euch, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid. Die Wellen, die ihr im Hintergrund hört, die sind gleich wieder weg. Ich möchte nur vorweg noch etwas sagen, bevor es jetzt hier gleich richtig rund geht. Ich habe mich diesmal mit dem Marvin vom Eintracht Frankfurt Podcast getroffen und habe mal so ein bisschen die letzte Fußballsaison, quasi die Vorrunde, nicht die letzte Fußballsaison, sondern die aktuelle Saison, aber die Vorrunde mal Revue passieren lassen. Und am Anfang hatten wir da ein bisschen technische Schwierigkeiten. Also die ersten 2-3 Minuten hört ihr Marvin ein bisschen abgehackt, aber das gibt sich dann noch so nach 3 Minuten, nachdem wir das Problem behoben haben. Also jetzt die ersten paar Minuten müsst ihr ein bisschen überstehen quasi, bis es dann vernünftig zuzuhören ist. Des Weiteren haben wir ein Thema nämlich ganz vergessen zu betrachten. Und das möchte ich jetzt nochmal meinen Senf dazu geben. Und das ist dieses sogenannte Phantomtor, was es gab bei Hoffenheim gegen Leverkusen. Und ja, man hätte sagen können, wiederholen, nicht wiederholen. Ich bin der Meinung, nicht wiederholen. Also zum einen gibt es die Regel nicht her, weil es einfach Tatsachenentscheidungen sind. Und zum anderen war es ja in Hoffenheim. Und das war quasi... Hoffenheim wurde benachteiligt, es war in Hoffenheim. Sie sind dafür zuständig, dass halt auch die Netze und so alles intakt sind. Sie haben es versäumt, also fand ich einfach, dass es deren Schuld auch war. Ja, man kann das jetzt so sehen, wie man will. Und auch, ich finde, man kann auch Kiesling jetzt da nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Also, ob er jetzt das gesehen hat, nicht gesehen hat, das kann jeder... muss jeder für sich entscheiden, wie es war. Aber wenn der Schiedsrichter es gibt, wie sagt man so schön, Tor ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Und ja, das war halt so. Deswegen ist es halt nach meiner Meinung so richtig entschieden worden ist, dass das Spiel so gewertet worden ist, wie es gewertet worden ist. Ja, wie gesagt, da kann jeder eine andere Meinung dazu haben. Wie gesagt, dieses wollte ich nochmal kurz thematisieren, das Phantomtor. Das hatten wir komplett vergessen zu behandeln. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß und wir hören uns dann nächste Folge wieder. Und schaut aber beim Eintracht Frankfurt Podcast vorbei. Alles andere ist ja dann verlinkt im Blog. Okay, macht's gut. Viel Spaß. So, ich begrüße Marvin bei mir und meinen Fußballexperten für den heutigen Tag. Hallo Marvin.
Ja, alles klar bei dir, ja.
Ja.
Schön, dass ich bei dir sein darf.
Ja, kommen wir erstmal zu dir. Du bist einer der Experten vom Eintracht Podcast, Frankfurt Podcast, Eintracht Frankfurt Podcast, so, ja.
Bitte in Anführungsstrichen. Experte bitte in Anführungsstrichen, ja.
Ja, aber was ich immer bei euch so mag, du kannst dich so immer so wunderbar in manche Themen hineinsteigern.
Ja, das stimmt schon. Ja, es gibt immer wieder, gerade wenn es halt so ein emotionales Thema ist, wie so ein Lieblingsverein, da passiert das ein oder andere Mal doch.
Ja. Ja, okay, also ich sag mal, objektiv darf man euch nicht bezeichnen, aber das darf man, glaube ich, von einem Fan-Podcast nie verlangen.
Aber hundertprozentige Objektivität ist sowieso schwer. Also das, ich habe ein paar andere Podcasts, die ich höre. Einer ist der Sein 90, den höre ich mir auch öfter mal an. Da reden die auch über Fußball, aber trotz der versuchten Objektivität, selbst bei den den Verein.
Jetzt höre ich dich gerade wieder weniger.
Okay, jetzt aber wieder besser.
Ja, okay, du warst bei der Objektivität.
Ja, gut, das ist halt immer... Wir versuchen unser Bestes im Endeffekt, ne?
Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren immer, glaube ich, immer noch stehen geblieben
Es ging um die Podcasts halt, die Podcast-Landschaft, Fußball-Podcast-Landschaft. Naja, wie gesagt, und wir bemühen uns auf jeden Fall, so objektiv wie möglich zu sein, aber beim Verein des Herzens klappt es nicht immer. Aber wir geben unser Bestes. Aber das macht halt auch den Reiz aus. Ich denke, wenn du große Objektivität haben willst, dann gehst du halt zu den ganz großen Seiten wie Kicker oder so. Aber dann geht auch der Spaß verloren. Und ich glaube, die Hörer, die wir haben, die wollen es halt auch.
Ja, ich meine, ich bin ja auch ein treuer Hörer von euch, auch wenn jetzt Eintracht jetzt nicht ganz mein Herz ist. Also ich sag mal, ich mag Eintracht, ich freue mich, dass sie in der ersten Bundesliga sind und ich freue mich auch, wenn sie drinnen bleiben und dann möglichst erfolgreich sind. Aber der Eintracht-Podcast, finde ich, ist einer, der sehr hörenswert ist, auch wenn man jetzt nicht Fan von dem Verein ist.
Ich danke dir.
Ja, ich meine, es ist ja bekannt, dass ich ja schon mein Herz an Bremen hängt, aber zum Beispiel den Grün-Weiß, den kann ich nicht hören. Da habe ich dieses Jahr dann irgendwann abgeschaltet. Das hat mich so genervt. Das war alles so rosa-rot, beziehungsweise grün-weiß. Irgendwann muss auch die Objektivität noch ein bisschen durchkommen. Wenn man alles nicht schön malt, dann funktioniert das auch nicht. Oder andersrum, dann alles nur schwarz malt.
Ja, man muss sich ja auch irgendwo bemühen, das ist, wie es ein objektiver Dritter sehen würde. Natürlich hast du vielleicht als Fan mehr Einblicke oder du siehst halt gewisse Sachen anders, aber es muss einem halt auch immer wieder gelingen, einigermaßen auf den Boden der Realität zurückzufinden. Und das ist es halt, ne?
Ja, so ist es. Ja, also wir starten jetzt mal durch in die Bundesliga-Saison. Jetzt quasi die Vorrunde.
Ja.
Ja, und wollen wir jetzt die Vereine von oben nach unten durchgehen oder nur das, was uns so in Erinnerung geblieben ist?
Auch von mir aus, wir können alles mal durchackern. Ah. Also ich meine, ganz oben stehen ja die Bayern.
Ja, es ist wie ein Wunder. Es ist halt, man muss sagen, sie stehen ja zu Recht da. Ich sag's nicht gerne, aber es ist einfach so. Die spielen halt wirklich einen attraktiven Fußball auch.
Es gibt momentan keine Alternative. Ich denke, da sind wir uns ganz klar alle einig. Ich meine, das Jahr war sowieso unfassbar erfolgreich für die Bayern, wenn du überlegst, eigentlich 4 Titel jetzt geholt, jetzt noch mit dem Weltpokalsieger.
Wobei, ich sag mal, dieses letzte Turnier, das war ja mehr ein Freundschaftsspiel, weil die Qualität der Gegner war dann doch nicht wirklich so dominant.
Ja, das ist aber auch echt schade, weil normalerweise, finde ich, hat das durchaus seine Legitimität.
Durchweg. Nur ich finde halt, wenn man so die Mannschaften gesehen hat, wer da angetreten ist, da merkt man halt wirklich, der Weltfußball findet nun mal in Europa statt.
Auf jeden Fall, ja. Ich hätte mir halt auch echt einen besseren Gegner aus Südamerika gewünscht. Ja. Da war ich dann ein bisschen enttäuscht, dass es Atletico Mineiro überhaupt erst geschafft hat. Okay, die haben ja die Copa del Libertadores gewonnen, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber okay. Und gut, aber warte mal ab, in 2-3 Jahren, dann sieht's auch wieder anders aus, wer aus Asien kommt. Und dann kommt vielleicht ein Dubai-Verein nochmal rein. Also da steckt ja dann auch ein bisschen Geld. Ich fand's aber schon interessant, dass Casablanca überhaupt ins Finale gekommen ist.
Gegönnt habe ich es schon, nur ich habe mir da gedacht, ja okay, also große Konkurrenz können sie dann Bayern doch nicht bieten.
Nee, das war dann, wie du gesagt hast, war ja dann eher ein laues Lüftchen, ein Freundschaftsspiel, ja. Mehr oder weniger, das war ja ungefährdeter Sieg für die Bayern. Naja ja. Gut, aber auch in der Liga, muss man ja wirklich mal sagen, haben die Bayern kaum Konkurrenz. Das hängt natürlich damit zusammen, dass der BVB sich momentan vielleicht auch eher auf die Champions League konzentriert, selbst öfter gestolpert ist.
Ja, man muss auch sagen, sie haben auch dieses Jahr ein extremes Verletzungspech gehabt.
Ja, klar. Weil du merkst halt, dass man kann es immer wieder sagen, ja, natürlich ist auch die zweite Mannschaft ordentlich besetzt, also beziehungsweise der zweite Anzug, aber gerade jetzt, ich nehme jetzt den BVB als höchsten Konkurrenten, ja. der Münchner, da ist es halt doch nicht so, wenn du dir den zweiten Anzug von München ansiehst, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ja, das ist Wahnsinn. Also Dortmund hat auch in der zweiten Reihe noch eine gute Besetzung, aber durch die extremen vielen Verletzungen, die sie da haben, ich meine, die ganze Verteidigung ist ja quasi ausgetauscht worden. Und irgendwie muss sich das halt widerspiegeln, auch in der Liga.
Ja, und trotzdem finde ich es irgendwo noch erstaunlich, dass überhaupt in der Champions League dann auch wirklich die Qualifikation jetzt sogar lustigerweise als Erster in der Gruppe geschafft haben. Da habe ich den Dortmundern auch gegönnt. Ich finde sie ja sowieso nicht unsympathisch. Klopp polarisiert natürlich auch, aber noch kann ich ihn in der Regel ertragen. Hängt aber auch damit zusammen, dass ich sonst bis auf die Spiele gar nicht so viel schaue. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gebe mir nicht jetzt jede Medienberichterstattung und jetzt auch nicht jedes Interview von Klopp, weil sonst wird er wahrscheinlich viel früher zum Hals heraushängen.
Ja, ich meine, okay, als Frankfurter sieht man das vielleicht auch ein bisschen, weil er halt auch Mainzer ist. Aber ich mag Klopp und auch diese Art von ihm, ich sag mal, viele sagen so, ja, kein Vorbild, aber Das sind doch die Trainer, die man haben will, die auch so eine Eigenart haben, so die Charakter quasi. An denen man sich.
Auf jeden Fall.
So ein Werner Lorand hat doch sowas wie damals gefehlt doch, der hat doch die letzten Jahre gefehlt, sowas.
Naja, Klopp ist halt ein Charakterkopf. Natürlich ist er, wie du gesagt hast, auch irgendwie ehemaliger Mainzer, aber gut. Aber selbst bei einem Klopp muss man überlegen, natürlich hat lange für Mainz gespielt, war dann auch dort Trainer, aber Jugendtrainer war er, glaube ich, auch, oder kommt ursprünglich sogar aus dem Schwabenland,
ja,
war
ja,
auch Jugendtrainer bei der Eintracht, ja, also insofern, überall hat er, also er war überall mal, sage ich mal, auch wenn er leider nicht bei uns zum Profitrainer wurde, oder weder Profi noch Trainer, ja.
Ja, okay, ich glaube, er hat es auch nur bis zu Zweitligaspiele geschafft oder so.
Ja, ja, genau, also Innenverteidiger, ja, damals noch, ja.
Ja, aber meine, wie gesagt, so einer oder auch Daum und sowas, das sind halt auch Trainer, an denen man sich aufreiben kann. Entweder man mag sie oder man mag sie nicht.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, das hast du gut gesagt. Das ist ein guter Punkt. Du brauchst halt auch Charaktere, die die Liga irgendwo formen und auch bilden und auch als Aushängeschilder gelten, weil, seien wir ehrlich, so ein Gistol Trainer jetzt hier von Hoffenheim. Oh,
da hast du bei mir einen wunden Punkt gefunden. Also den kann ich überhaupt nicht abhaben.
Ja, ich finde ihn auch. Ich bin jetzt auch nicht sein größter Fan und muss auch sagen, für mich der wirkt noch relativ beliebig, weißt du? Aber gut, es kommt mit der Zeit. Vielleicht sehe ich das in 2 Jahren noch anders. Aber jetzt würde ich sagen, ja, okay, aber brauche ich mir jetzt nicht antun. Ne? Und dann aber hast du jemanden wie einen Streich. Das ist vom SC Freiburg. Das ist auch so ein wirklich ein verrückter Kerl. Ja, haut auch immer wieder einen raus, aber ist auch ein geiler Typ. Also wir sind schon froh, dass die Spieler, dass die Leute, diese Charaktere, die in Sachen Spieler in einem mittlerweile ein bisschen fehlen, dass du die wenigstens als Trainer hast.
Ja, also Streich ist zum Beispiel einen, den ich mag. Ist mir gerade eben noch einer eingefallen. Ach so, ja, Fee zum Beispiel ist ja bei den Schiedsrichtern auch nicht immer so beliebt, aber ich mag ihn.
Ja, das ist halt immer so ein Ding, ne? Also Fee, um jetzt auch gleich zu meinem Eintracht zu kommen, das ist halt auch immer so ein schwieriges Thema, weil ich denke, er kann viele Leute auch entnerven. Das merke ich ja im Frankfurter Umfeld, jetzt gibt's langsam wieder Vertragsgespräche. Er hat halt immer viele Nicklichkeiten, aber am Ende des Tages würde ich halt sagen, oder er macht viele Nicklichkeiten, aber am Ende des Tages würde ich auch eigentlich sagen, dass er einer ist, der die Bundesliga und auch die Eintracht bereichert. Tut auch der Frankfurter Eintracht gut, auch wenn es momentan jetzt aktuell nicht so gut läuft.
Ja, also Fee ist ja auch schon lange in der Liga und also zum Beispiel noch zu Hamburger Zeiten konnte ich ihn auch noch nicht so leiden, aber wie er dann in Hamburg dann gesagt hat, das habe ich nicht nötig und ist dann gegangen irgendwie, das hat mir sehr viele Sympathiepunkte also bei mir gebracht.
Ja, das ist genau der Punkt. Ich glaube, erst die Station Wolfsburg und dann auch Hamburg. Die beiden Stationen haben mit ihm was, glaube ich, gemacht, so dass er so einen anderen Blick auf die Bundesliga bekommen hat und wahrscheinlich dadurch auch ein bisschen relaxter mittlerweile ist. Und ich denke, das tut ihm auch gut.
Ja, vor allem, er muss halt auch nichts mehr beweisen. Also
ja, gut, immerhin. Eigentlich nicht. Ich meine, er ist immerhin einmal Meister geworden und er ist halt kein typischer Meistertrainer. Also es ist kein Trainer, der immer die Top-Vereine managt. Ja. Ja? Ich meine, damals in Rostock gewesen. Noch ein paar andere Vereine, das ist kein typischer Meistertrainer, aber gut, dass es mit Stuttgart geschafft hat, hat er, was war das, 2006, 2007 war das, ne?
Ja, das war, bin ich nicht mehr so drin, also ist schon eine Weile her, aber dann später ist er, glaube ich, nach Wolfsburg, als dann Marquardt weg ist, glaube ich, oder?
Ja, genau, es ist halt ein unmögliches Erbe dann hinzuhinterlassen, direkt nachdem Magath ja Meister wurde. Ne? Das ist halt, da kann es halt nicht wieder so gut funktionieren.
Kann nur schief
gehen. Ja, und naja, aber gut, trotzdem, Fee hat sich auch bei der Eintracht, denke ich mal, wieder einen neuen Namen gemacht im Positiven. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, die Saison 2013 war für die Frankfurter Eintracht ein sehr erfolgreiches Jahr. Trotz der Tatsache, dass man momentan in der Tabelle nicht so gut steht, aber Europacup, man ist jetzt momentan im DFB-Pokal noch in allen Wettbewerben, hat eine richtig gute Hinserie der Saison 2012, 2013 gespielt. Die Rückrunde war eher so eine Aufsteigerrückrunde, aber trotzdem alles in allem, wenn du am Ende des Tages auf einem Tabellenplatz stehst, wo du dich für Europa qualifizierst, hast du nicht ganz so viel falsch gemacht.
Ja, also bei der Eintracht ist halt so, ich kann nicht so richtig nachvollziehen, wieso es so schlecht ist, weil eigentlich der Kader nach meiner Meinung viel besser dastehen müsste. Also die Spieler, die da sind, es kann halt wirklich so sein, dass sie vielleicht letztes Jahr über ihren Verhältnissen gespielt haben und jetzt der Normalmodus kommt, aber an sich denke ich, müsste bei der Eintracht mehr drin sein als jetzt Platz 15.
Ja, ich denke, dass auf jeden Fall mehr drin ist. Die Sache ist halt, wie du schon richtig angedeutet hast, viele Spieler haben in der letzten Saison über ihrem Niveau gespielt. Und das Problem ist, dass auch in dieser Saison einfach nicht die Möglichkeit da ist oder durch Verletzung oder so, dass keiner wirklich seine Form aus dem Vorjahr irgendwie konserviert hat und jetzt in die neue Saison mitgebracht hat. Also viele sind unter dem Leistungsvermögen, was sie normalerweise haben. Und das führt im Endeffekt dazu, dass wir jetzt ein bisschen schlechter stehen. Aber okay, man kann auch sagen, Dreifachbelastung ist jetzt auch nicht ohne. Ja. Das ist halt immer so eine Sache. Du hast eine kürzere Zeit, dich wieder zu etablieren, nee, nicht zu etablieren, dich einfach an den Alltag zu gewöhnen und du trainierst kaum. Also wenn du merkst, dass du Schwachstellen hast, kannst du die nicht so gut ausmerzen, wie wenn du nur von Bundesligaspiel zu Bundesligaspiel denken würdest. Und da wird es halt ein bisschen schwierig.
Ja, ich bin der mir auch immer noch sehr begeistert bei der Eintracht ist halt Kevin Trapp. Also das ist für mich einer der ganz großen Torhüter der Zukunft.
Also das sehe ich ganz genauso. Kevin Trapp hat auch schwierige Phase am Anfang der Saison gehabt, nicht nur aufgrund des 1:6, was wir gegen die Hertha kassiert haben, sondern auch er musste erst wieder von seiner Verletzung zurückkommen, diese unglaublich dämliche Verletzung, die er sich... Bei Fernsehdreh für die U21-Nationalmannschaft, auch geil. Naja, also da musste er sich ein bisschen erstmal wieder erholen und auch wieder in den Spielrhythmus kommen, aber in den letzten Spielen hat er das sehr gut geschafft und ist auch als einziger wieder in, ich sag mal, um jetzt die Kicker-Referenz zu nehmen, in der Kicker-Rangliste in der Bundesliga-Hinrunde. Sonst findest du nämlich da keinen Frankfurter.
Ja, wie ist der neue Tscheche, wie ist der? Katlec, der denke ich mal, da kann auch noch einiges kommen.
Václav Katlec ist ein wirklich ganz guter Spieler, das gefällt mir auch, der ist technisch versiert, er hat auch gleich gut eingeschlagen, in der letzten Zeit eher ein bisschen ruhiger geworden, aber das hängt halt damit zusammen, dass viele innerhalb der Mannschaft auch während der Zeit nochmal in ihre Leistung nachgelassen haben, aber ich denke, lass den jetzt mal eine komplette Vorbereitung mitmachen, das konnte er ja auch nicht, der Katlec kam ja relativ kurz vor Schluss erst, oder ich glaube ein, zwei Wochen vor Transferende.
Er hat schon nicht mehr dran geglaubt.
Genau. Ja, ich hatte auch gedacht, dass die Sache eigentlich gelaufen ist. Hat sich ja unglaublich lang hingezogen mit lauter Gerüchten von irgendwelchen Sky-Reportern und so weiter und so fort. Also da war viel Mist dabei. Am Ende des Tages muss man sagen, ich bin trotzdem froh, dass er gekommen ist. Nicht nur aufgrund seiner Tore, sondern weil er ein guter Typ ist. Der trainiert jetzt auch schon wieder fleißig. Der ist in der Winterpause. Sitzt er jeden Tag im Fitnessraum. Das ist gut. Der Junge hat Bock auf Fußball und der wird der Eintracht auch in Zukunft noch helfen.
Ja. Ja, was wo ich jetzt auch in dieser Runde ein bisschen überrascht bin, also positiv ist auch Leverkusen, dass die sich wirklich so gut halten da oben.
Ja, also würden wir nicht heute darüber sprechen, sondern vor 2 Spieltagen oder so, würde ich dir auch zustimmen. Interessanterweise haben sie die letzten beiden Spieltage, also Spieltag 16 und 17, jetzt verloren. Einmal zum Glück gegen die Eintracht, das hat mir ganz gut gefallen. Ansonsten muss ich aber auch sagen, Leverkusen ist eine Mannschaft, die kann normalerweise immer um den Titel mitspielen. Sollte sogar auch. Wenn ich merke, wie gut das eigentlich auch harmoniert. Ich merke immer wieder, wie der Hüppier, wenn er Fehler macht, da lernt er in der Regel auch draus und macht sie dann demnächst nicht mehr. Ist ja auch noch ein relativ junger Trainer. Aber die Mannschaft mit Sidney, Sam, natürlich auch mit einem Kiesling, haben alle Potenzial.
Ja, der Sonnen auch von Hamburg.
Son, ja, wieder, hat eine Weile gedauert, bis er dann reinkommt ins Spiel. Also die ersten Spiele waren nicht so gut von ihm, aber jetzt ist der Knoten ist geplatzt. Ein wunderbarer Fußballer. Castro spielt wieder eine überragende Saison. Castro war damals auch mal ein Rechtsverteidiger, der ist jetzt ins offensive Mittelfeld gezogen worden und blüht da auf. Also da muss man sagen, die haben auch echt gute Teams, gute Spiele. Und der Torwart, Bernd Leno, ist für mich der einzige deutsche Torhüter, der international auch dauerhaft eine gute Figur macht. Kevin Trapp natürlich auch, aber da muss man halt sagen, da waren die Gegner jetzt nicht so krass. Mhm. Aber Bernd Leno mit seinen jungen Jahren, Champions League Erfahrung,
ja, gute Sache. Ist ja, weil die Torhüter auch internationale Erfahrung brauchen, wenn sie in der Nationalmannschaft halbwegs dabei sein wollen.
Auf jeden Fall. Und schau dir mal an. Ziele, über den spricht jetzt kaum noch jemand. Ter Stegen, okay, der ist auch gut, der ist nicht schlecht. Der Brauer muss aber auch mal langsam wieder international spielen, wobei es mit Gladbach ja diese Saison auch gut aussieht, dass sie sich für die nächste Saison qualifizieren. Aber ansonsten, wie gesagt, ich sag nur Ziele, da spricht keiner mehr drüber. Das ist ein Kommen und Gehen und im Endeffekt würde ich sowieso sagen, dass der Bernd Leno hinter dem Neuer, obwohl ich jetzt kein großartiger Neuer-Fan bin und auch nicht finde, dass er großartig was gerissen hat, von der Leistung her, aber der bekommt halt auch nichts aufs Tor, weil die Bayern einfach
so
gut sind.
Es ist ja das, wenn man sagt, ja, er hat so wenig Gegentore, ja, aber weil die Verteidigung schon alles weghaut.
Ja, die Verteidigung und selbst da würde ich manchmal echt sagen, ach naja, Bayern-Verteidigung ist gut, aber so grandios ist es auch nicht, aber irgendwie es funktioniert im Kollektiv, die Außenspieler sind grandios von Bayern, ein Alaba ist links super, du hast rechts den Lahm, das ist natürlich immer noch eine Bank, gut, wenn du innen dann schaust, ja, Jerome Boateng hat sich auch stabilisiert. Also das ist halt schon, die sind nicht umsonst, haben die 4 Titel jetzt gewonnen, ne?
Ja, aber wo du schon dabei warst, können wir gleich zur Gladbach weitergehen. Also das ist eine Mannschaft, die mich total überrascht, weil ich gedacht habe, jetzt so langsam müsste sie aber abfallen nach den letzten 2 guten Jahren. Aber die halten sich wacker da oben.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, Gladbach, die machen verdammt viel richtig. Die haben den Favre installiert, die lassen sich auch durch kleinere Tiefs nicht beunruhigen. Der ist jetzt seit einigen Jahren da. Es kommen ja auch immer wieder neue Spieler. Ich meine, wenn du überlegst, ein Reus ist weggegangen. Da wurde schon gedacht, oh, ob das wieder so gut funktioniert. Und du siehst, auch in dieser Saison funktioniert es wieder gut. Sie haben neue Spieler integriert, bringen auch andauernd Stars, sag ich mal, raus oder Talente raus, wo du sagst, okay, das sind Spieler, die haben das Format, auch international tätig zu werden.
Ich hätte auch nicht gedacht, dass Max Kruse so gut bei Gladbach funktioniert.
Max Kruse, nennst du einer der wichtigsten Namen, das denke ich auch. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass er so gut funktioniert. Ich war mir aber schon bewusst, dass er jetzt in den Durchbruch irgendwo geschafft hat.
Dass er kein Schlechter ist, das wusste ich, aber ich hätte es nicht gedacht.
Nee, aber ja, gerade wenn du dir überlegst, dass die anderen, die von Freiburg weggegangen sind, ihre Leistung nicht konservieren konnten, in dem Sinne, dass sie jetzt auch bei ihren neuen Vereinen so gut spielen. Ich erinnere da an die beiden jetzigen Frankfurter, Flum und Rosenthal, die laufen beide ihrer Form aus Freiburg hinterher.
Ja, Rosenthal enttäuscht mich schon. Also hätte ich auch mehr erwartet. Aber okay, wenn nicht.
Ja, Rosenthal hätte ich noch viel mehr erwartet, auf jeden Fall. Flum, der kommt langsam eigentlich rein, der braucht noch ein bisschen mehr. Ich merke, der muss erst eine Weile warm laufen, obwohl ich Flum die ersten Spiele überhaupt nicht sehen konnte und auch jetzt noch ein bisschen auf Kriegsfuß mit ihm stehen, muss ich sagen, der wird sich noch machen, aber bei Rosenthal bin ich mir da auch nicht sicher. Deswegen, aber Gladbach, um nochmal zum Thema zurückzukommen, Chapeau, da ziehe ich meinen Hut, weil auch vieles funktioniert, was in der letzten Saison nicht funktioniert hat. Ein Xhaka, Granit Xhaka, der Schweizer, da ging es auch darum, soll er vielleicht aussortiert werden, zur neuen Saison verkauft werden und da hat der Favre gesagt, nee, wir probieren es nochmal und jetzt blüht er auf. Also es ist nicht alles immer so, dass es jetzt auf gleich funktioniert, aber wenn ein Trainer die Geduld hat und auch das Vertrauen in Spieler, dann funktioniert es.
Eigentlich nicht noch dieser in Gladbach dieser teuerste Einkauf dabei, dieser Holländer?
Ja, gut, da sprichst du wahrscheinlich jetzt das Einzige an, was momentan nicht so funktioniert, ja. Da müssen wir mal sehen, wirklich, wie es weitergeht, weil ich denke, das war halt schon ziemlich viel Geld. Ich weiß gar nicht, wie viel haben sie investiert.
Ja, ich weiß nicht, aber es war ja der teuerste Einkauf und dann hat er erstmal für Eigentore gesagt und.
das war eher nachteilig. Aber es ist halt, das ist eigentlich so ein Ding, so ein Trend, der sich eigentlich abzeichnet, obwohl ich jetzt gar nicht weiß, warum. Ich meine, weil ein guter Torjäger, der trifft immer das Tor. Ob er jetzt in welcher Liga er spielt, denke ich mir. Aber das war ja zum zweiten Mal. Wolfsburg hatte auch einen Torschützenkönig aus Holland geholt. Aus den Niederlanden, der da nicht eingeschlagen ist. Und bei Gladbach war es jetzt genau das Gleiche. Auch aus den Niederlanden geholt, große Hoffnung gemacht und bislang nicht eingeschlagen. Aber wenn das dann der Einzige ist, der lässt sich das auch verschmerzen. Ich will gar nicht wissen, wie Gladbach stehen würde, wenn das auch noch so gut funktionieren
was
würde.
Was auch gut funktioniert, ist jetzt Wolfsburg. Da denke ich, die sind noch stark im Kommen. Also
auf jeden Fall. Also das ist auch ein Team, das irgendwo zu einer gewissen Kompaktheit zurückgefunden hat, auch unter der neuen Ägide von einem guten Trainer. Ich stand immer so ein bisschen auf Kriegsfuß mit ihm, aber ich meine, Hacking macht schon gut. Und der Alofs, ich glaube, besser als zuletzt in in Bremen, der hat auch wieder neue
Hunger. Hatte halt jetzt auch die finanziellen Möglichkeiten, die er vorher nicht hatte.
Ich glaube, darauf hat er auch Lust drauf gehabt. Er wollte jetzt endlich mal wieder ein bisschen mehr Geld ausgeben. Und ich meine, bei Bremen, da musste auch immer so ein Schuss auch mal sitzen. Und das hat ja in den letzten Jahren nicht so gut funktioniert. Das kannst du ja gleich noch mehr zu sagen, denke ich mal. Aber in Wolfsburg funktioniert es jetzt wieder. Und die holen halt auch der Unterschied ist halt, die holen immer noch junge Leute für relativ viel Geld, aber sie sind halt junge Leute und sie wissen einigermaßen schon mit den Talenten umzugehen. Im Zweifel verleihen sie. Es haben sie jetzt zum Beispiel letzte Saison oder beziehungsweise in der Sommerpause hatten sie es gemacht mit einem jungen Belgier, der ist jetzt schon so weit gereift, dass sie ihn jetzt schon wieder zurückgeholt haben, ja, weil sie jetzt denken, er kann jetzt für die Rückrunde schon eine Verstärkung sein. Also das ist halt ein Konzept mit Sinn und Verstand, anders wie der Magath das damals bei Wolfsburg gemacht hat, der halt auch teilweise blind Leute einfach aufgekauft hat. Hier wächst was zusammen, das merkst du auch, dass fast immer wieder die gleichen Leute auflaufen.
Der hat ja in einer Saison 20 neue Spieler geholt. Das war ja...
Genau, 20 geholt, 10 wieder verkauft und so weiter und so fort. Da gab es keine.
Geld hat ja keine Rolle gespielt.
Da gab es keine Konstanz.
Ja, also vor allem der Arnold, der neue, der Junge, der finde ich schon sehr gut. Also
Arnold ist ein Wahnsinnsfußball. Das habe ich auch gesehen, als er gegen die Eintracht gespielt hat. Da hat er auch ein Tor geschossen. Also das ist mir schon aufgefallen. Der Junge hat's drauf, ja. Aber das hätte es vielleicht unter Magath nicht so gegeben, wie es halt jetzt so ist. Aber auch ein Knoche, ja, Innenverteidiger, das darf man nicht vernachlässigen. Und ganz ehrlich, ein ehemaliger Frankfurter wieder zurück zu alter Stärke gefunden, Patrick Ochs, der hat gegen die Eintracht eines seiner ersten Spiele für Wolfsburg wieder gemacht, nachdem er ja immer hin und her geliehen wurde, war ja dann auch zuletzt in Hoffenheim. Genau, aber jetzt setzt er sich wieder bei seinem Stammverein, beziehungsweise bei seinem Verein, wo er hauptsächlich das Geld verdient, in Wolfsburg setzt er sich langsam durch. Und dann hast du halt einen weltklassischen Fußballer da im defensiven Mittelfeld wie der Luis Gustavo, der die ersten Spiele gar nicht gut gespielt hat, aber auch langsam wieder reinfindet.
Ja, aber...
Und insgesamt Olic, wer hätte das erwartet?
Ja, und der war, glaube ich, auch wieder ablösefrei.
Der war ablösefrei, ist halt auch schon 33, 34, aber der geht ab wie Schmitz Katze. Da muss man mal sagen, hätte ich nicht gedacht, dass es noch so gut funktioniert. Ich war eigentlich in der Erwartung, dass er, wenn er zu Wolfsburg geht, da nochmal ein paar Euro verdient und dann sich einen schönen Lenz macht, aber nix da hat er. Der Junge hat Motivation, der will weiter Gas geben, will weiter zeigen, dass er auch in einem gestiegenen Alter immer noch in der Bundesliga einen guten Ball spielen kann.
Nee, das hat mich echt auch überrascht, Ulrich, dass der nochmal so gut reingekommen ist.
Ja. Auf jeden Fall. Also siehst, Wolfsburg hat halt das Potenzial, sich oben festzusetzen. Ich bin mal gespannt. Jetzt auf Tabellenplatz 5 ist natürlich schon eine Hausnummer. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch am Ende der Rückrunde auf diesem Tabellenplatz stehen werden.
Und was auch recht überraschend war, ist ja, dass Hertha jetzt als Aufsteiger auf Rang 6 steht.
Ja. Aber ehrlich gesagt finde ich das gar nicht so überraschend. Die haben erstens ein ganz gutes Team, die haben auch ein bisschen was investiert. Also jetzt nicht in Transfersummen, aber in Gehälter. Haben ein paar ablösefreie Leute gekauft, haben auch Glück gehabt. Aber der Luka ist halt auch ein guter Mann. Das ist schon ein bisschen überraschend, finde es aber jetzt nicht zu sehr überraschend, weil man das ja gewohnt ist. Wie gesagt, bei der Eintracht war es ja ähnlich, bei der Eintracht war es sogar noch besser, weil die Hinrunde ja noch besser nach dem Aufstieg. Das ist der Zauber des Aufstiegs, das ist der Zauber des Anfangs, wenn es gut läuft. Man weiß ja, dass es bei der Hertha auch genau andersrum laufen kann. Ich erinnere an die Chaoten, die mit Fahnenstangen da rumgelaufen sind, als die abgestiegen sind. Und da ist ja ganz heftig eskaliert.
Ja.
Also man weiß auch, wie es anders läuft, aber man muss auch Lukai Malub sagen, der holt die richtigen Leute und weiß aber auch, was er mit den anderen Leuten zu machen hat, die halt nicht mehr erste Geige spielen, wie in Mike Franz. Da war zum Beispiel auch klar, für den reicht's nicht mehr für die Bundesliga. Und stattdessen stellt der Luukai da Leute rein in die Innenverteidigung, von dem er nicht erwartet, dass sie sich so gut in die Bundesliga schon reinversetzen. Ja, aber wenn man
dran denkt, dass jetzt Ramos mit Lewandowski gerade hat, die Torschützenliste anführt mit 11 Toren, finde ich schon überraschend.
Ramos, der eben andauernd schon wieder irgendwo bei einem anderen Verein gehandelt wurde, wo es schon gedacht hat, in der Zweitligasaison, okay, der hat ja keinen Bock mehr, der will eigentlich weg und am Ende des Tages ist er immer noch da und sorgt für richtig viel Tor und spielt aber auch echt einen guten Ball.
Ja, also ich finde es halt schon, okay, du hast da schon recht, die haben ein bisschen was investiert und so, aber ja, es wundert mich halt schon und vor allem der mit dem Manager Brez, also das ist ja auch so eine, da schüttelt's mich.
Also ganz ehrlich, ich halte von Brez überhaupt nichts und wirklich, von dem halte ich absolut nichts. Der hat die letzten Abstiege auch komplett fast alleine zu verantworten, ja. So habe ich das Gefühl. Also der so unsouverän gehandelt, wenn ich mir überlege, dass sie einen Skibbe geholt haben. Also erst Funkel, dann Skibbe und so weiter und so fort. Wo eigentlich Skibbe schon wirklich landläufig verbrannt war, wo jeder wusste, nach dem Eintracht-Auftritt kann der Mann keinen Bundesliga-Verein mehr managen. Ja, und also da kann ich mir echt, da musste ich mir echt an den Kopf greifen, wie es nur dazu kommen kann, dass man ihn nochmal holt. Also da war Brez wirklich total blind. Aber ich habe so das Gefühl, als würde Luukay auch großartig an den Transfers mitarbeiten. Auch jetzt, ich meine, Kraft ist ein bisschen verletzt, der wird auch wieder zurückkommen. Aber wen sie jetzt geholt haben, um die Position halt auch abzusichern, Rüni Jahrstein, Norweger, der ist 29 Jahre alt, der war schon lange immer im Gespräch für andere Vereine, weil das auch ein richtig guter Torhüter ist. Ein norwegischer Nationalspieler, ist eine lange Kante. Da wird sinnvoll, eigentlich werden sinnvolle Transfers getätigt. Aber ich will nochmal dazu zurückkommen, schau dir die Innenverteidigung mal der Hertha an. Das sind alles junge Leute. Da bin ich immer so überrascht und auch wirklich. Ich meine, das sind Leute, die hat Luukay halt auch gemacht.
Ja, also Luukay, das hat mich ja auch damals, wo war denn Augsburg? Das überrascht, der Abschied in der Augsburger war nicht auch sehr überraschend.
Ja, genau, aber da war er halt auch konsequent. Da hat er gemerkt, es funktioniert nicht mehr so, wie es funktionieren müsste. Und dann hat er gesagt, bevor jetzt irgendwas Negatives passiert, mache ich hier den Schnitt und gehe halt weg, finde ich schon grandios. Und dann aber auch die Idee, Lustenberger, der jetzt auch Innenverteidigung spielt, der Schweizer, der hat normalerweise offensives Mittelfeld gespielt. Also damals zu Hertha kam, war der offensive Mittelfeldspieler oder zentral, beides, und ist im Endeffekt zurückdegradiert worden in die Innenverteidigung und da spielt er richtig souverän. Also da sind schon Ideen, die der Luukay halt auch hat, um sein Konzept durchzuführen, auch eingeschlagen, zum Beispiel dieser Leihwechsel von Schelbred im offensiven Mittelfeld. Der hat bei der Hertha, beim HSV kein Land gesehen und bei der Hertha spielt er ordentlich. Genauso ein Alagui. Der wusste man, dass ein guter Fußballer ist, aber auch zuletzt, glaube ich, wo war er zuletzt? Ich glaube, bei Mainz. Da hat es auch für die Stammformation nicht gereicht. Der macht auch eine richtig gute Bundesliga-Saison.
Okay, gehen wir weiter zu Schalke. Ja.
Ja. Oh Gott, Schalke. Oh Gott, Schalke.
Oh, hast du auch so eine große Begeisterung für Schalke wie ich?
Ja, also für mich ist halt Schalke ein Verein, der wirklich unfassbar viel Potenzial hat, aber eigentlich ein ziemlicher Drecksverein ist. Denn Schalke ist halt für mich sinnbildlich mit kompletter
Planlosigkeit.
Geldvernichtung und eigentlich sind die Mannschaft, die über Jahre hinweg sich relativ weit oben gehalten hat, ohne dass irgendjemand nachweisen kann, dass die mal guten Fußball gespielt haben. Die spielen immer den letzten Rotz, wenn wir mal ganz ehrlich sind, spielen die immer einen Rotzfußball. Und das ist, wenn, dann ist es vielleicht ein bisschen durch Kampf, aber da, wo du eine spielerische Linie siehst, du hast selbst bei der Eintracht in den letzten Jahren eine bessere spielerische Linie gesehen als bei Schalke über 5 Spiele.
Ja, was ich auch lustig fand, als jetzt dann dieses Gerücht aufkam, dass Thomas Schaaf zu Schalke geht. Wie gesagt, das glaube ich nicht. Das kann ich nicht glauben, weil Schaaf ja doch eher so der ist, der die Medien meidet. Und dann zu so einem Verein wie Schalke, das passt nicht.
Ja, da wäre er auch bekloppt. Schaaf ist ein guter, guter Trainer, von dem ich eine hohe Meinung habe.
Meinung von ihm,
auch menschlich.
Also, aber
und auch menschlich. Und deswegen finde ich das auch gut, wenn er so intelligent ist und weiß, dass er sich lieber auf das Rattennest Schalke nicht einlässt. Weil Fakt ist, dass Schalke Trainer immer im Kreuzfeuer der Kritik stehen, aufgrund der vielen Nebenkriegsschauplätze, die es im Verein gibt, aufgrund der vielen Journalisten, die im Verein platziert werden, um auch Unruhe zu stiften und für die Bild auch zu schreiben und so weiter und so fort. Ich erinnere nur an diesen Draxler, ja, was für mich ein Idiot par excellence ist. Da weiß wahrscheinlich ein Schaf auch, das tut er sich lieber nicht an, denn sagen wir mal ehrlich, also ein Keller, der macht jetzt keinen wahnsinnig guten Job, aber der macht auch keinen schlechten Job und steht trotzdem, selbst wenn es gut läuft, immer im Kreuzfeuer der Kritik. Das ist ganz ehrlich, das ist menschenunwürdig, was teilweise dort passiert. Ja, das ist
halt, auch, du begibst dich da in so einen Medienkrieg mit allen möglichen und da ist Schaf echt nicht der Typ dafür. Der will in Ruhe arbeiten und die Presse soll der Presseberater da oder der Pressemensch da machen.
Genau, im Zweifel kann es auch noch der Manager machen, alles schön und gut, aber zumindest halt nicht der Schaf. Schaf ist auch nie der größte Redner gewesen, ist auch keiner, der, so wie ich ihn einschätze, immer gerne in möglichst viele Mikrofone spricht. Und das ist halt das Problem bei Schalke. Du musst, und das Ding ist halt auch, ich glaube, dass bei einem Schaf, das Konzept seines Fußballspiels nur funktionieren kann, wenn er im angemessenen Maße auch ein Vertrauen entgegengebracht bekommt. Und das wäre bei Schalke auch, glaube ich, trotz der Tatsache, dass er einen guten Namen hat, gibt es immer wieder Leute,
ja, die es besser. Ja, und dann halt auch so jemanden sehen wie unseren geliebten Freund Jermaine Jones, der da auch immer, der sich länger hält auf Schalke, als ich gedacht hätte. Aber nee, ich weiß nicht, den Jones, das ist für mich so Dummbeutel. So.
Ja. Ja, Jones ist, ja gut, ich bin da zwei Eintracht-Fan und ich habe natürlich da auch eine relativ divergierte Meinung zu Jermaine Jones, wobei ich echt sagen muss, dass in einer gewissen Weise er so einer Mannschaft auch gut tut. Ja, Dummbeutel hin und her, ganz klar, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Der ist jetzt nicht die hellste am Lampenladen, die hellste Lampe, genau, auf jeden Fall, ja, wenn man meine, was ich hier spreche, könnte man das auch von mir meinen, ja, das ist ja schon ein bisschen später, nein, aber es ist halt so, dass Jones jetzt, der wird jetzt hier kein Deutsch-Abi mit 1,0 machen oder so, aber es ist ein Spieler, den du für das Team auch oder für so manchmal ganz gut gebrauchen kannst. Das Problem ist halt, dass er halt zu technisch begrenzt ist, um dauerhaft auf dem Niveau, was Schalke ja eigentlich erreichen will, zu spielen.
Ja.
Aber an sich.
Ah ja, heute habe ich gelesen, dass er schon wieder jetzt in der Winterpause noch wechselt. Ich habe keine Ahnung, wohin, aber naja.
Ja, das gut, da bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt. Man muss ja halt überlegen, dass du halt mit Kevin Prince Boateng und Jones zwei Spieler da drin hast, die polarisieren. Ich denke, mittelfristig wird es dann auch wirklich Sinn machen, wenn du noch den einen hast mit Boateng. Boateng war ein grandioser Transfer. Hat mich sowieso gewundert, dass der überhaupt zu Schalke geht. Ganz ehrlich, mich hat's gewundert. Ich habe gedacht, wir landet eher nochmal beim BVB, nachdem er ja schon irgendwann mal dort ausgeliehen war. Gut, jetzt ist er halt bei Schalke. Aber ja, Jermaine Jones, ich bin echt gespannt, wo es denn hinführen wird. Wären die ganzen Kontroversen damals nicht gewesen, wäre es ein sauberer Abgang gewesen von der Eintracht, würde ich echt sagen, dass er nochmal zur Eintracht kommt, weil gerade in der prekären Situation, in der sich die Eintracht sportlich momentan befindet, wäre er definitiv ein Typ, der den Frankfurtern also helfen könnte.
Was ich mir nicht vorstellen kann bei der Eintracht, dass Art Jones zurückkehrt und das zweite Matthäus bei der Eintracht Trainer wird. Das sind so zwei Dinge, die ich mir nie vorstellen kann.
Die werden nicht mehr passieren. Da kannst du wirklich von ausgehen. Das wäre, ich glaube, mit Jones wäre es sogar, vielleicht sogar bis vor einem Jahr noch gegangen oder wieder gegangen. Aber wie ich dann immer sehe, wie er sich in den Spielen präsentiert, ich bin ja bei jedem Spiel von der Eintracht da, ich habe meine Dauerkarte, dann merke ich, dass es einfach nicht, das kann so nicht funktionieren. Er kann eigentlich nicht zur Eintracht zurückkommen, weil er sich immer wie der letzte Mensch verhält. Also immer sehr polarisierend, immer vor der Fankurve stehen und so weiter und so fort. Also das sind halt so Dinge, die gehen halt einfach nicht, wenn du wirklich mal irgendeine Rückkehr planst. Das ist verbranntes Gebiet. Zur Eintracht wird er nicht zurückkommen. Ich bin aber gespannt, zu welchem anderen Bundesliga-Verein er gehen sollte, weil so viel Auswahl sehe ich da gar nicht.
Das ist halt so ein Typ, der es liebt, ausgepfiffen zu werden.
Auf jeden Fall. Er ist der Best Bad Boy. Das ist das Image, was er sich selbst gegeben hat und was er immer wieder bestätigen will. Aber wie gesagt, Bundesliga, allein aufgrund seiner mangelhaften Technik, sehe ich kaum einen Platz für ihn, zumindest nicht da, wenn er in dem Niveau einigermaßen bleiben will, bei dem er zuletzt auf Schalke gespielt hat, allein von, sag ich mal, Champions League und so weiter und so fort. Da dürfte er, zumindest in Deutschland, keine Chance haben. Mal schauen, wo sie ihn hinführt. Aber bin ich mal gespannt. Aber gut, es gibt ja wirklich noch Spieler von Schalke, die wirklich, wirklich gut sind. Ja, da gibt's ja den Max Meyer, der wirklich positiv überrascht hat in der Hinserie. Und natürlich halt Draxler. Draxler ist leider jetzt verletzt. Aber das sind halt zwei Spieler, da würde ich sagen, aus dem Schalker Moloch stechen sie hervor.
Was ich auch über Schalke immer lustig finde, ihre Torwartprobleme, die sie haben.
Ja, Schalke schafft's, ja, sehr, sehr lustig, ne? Schalke schafft's, immer wieder, obwohl sie immer wieder neun Torhüter holen, einen, der noch mittelmäßiger ist als die anderen. Also dass wir einen gescheiten Transfer machen, wo ich sage, okay, jetzt ist für 5 Jahre hier Schicht im Schacht. Das ist ja, das Lustige ist ja, so negativ über Schalke sprechen, am Ende der Saison qualifizieren sie sich auch wieder für irgendeinen internationalen Wettbewerb. Also das muss schon reizvoll, potenziell reizvoll für einen Torwart sein.
Ja, ich glaube jetzt zum Beispiel bei Hildebrand war es so, das war halt seine letzte Chance, nochmal irgendwo unterzukommen.
Dafür war es echt gut, wenn du dir überlegst, dass er zweiter Torhüter in Portugal war.
Arbeitslos und, war.
Das ist schon. Ja, also dafür ist es natürlich jetzt ziemlich grandios. Aber wer sollte jetzt auf Schalke gehen? Das wäre jetzt Kiefer gewesen, ne?
Der von Düsseldorf.
Ja, ja, ich glaube, Kiefer wäre jetzt der potenzielle Nachfolgetorhüter ab dem Sommer. Aber ich bin mir nicht, also es war mal sicher, aber ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt
was
noch
was mich halt so, ist. So ein bisschen gefreut hat, dass halt dann auch Fährmann ja jetzt gescheitert ist. Weil so, nachdem er ja bei der Eintracht nicht mit in die zweite Liga wollte, oder gesagt, ja, ich bin zu gut dafür.
Das war halt sein größter Fehler. Weil er hätte wirklich bei der Eintracht, hätte sich das Jahr zweite Liga gegeben. Er hätte komplett, mal eine Saison mal komplett durchspielen können. Und hätte dann gezeigt, hey, vielleicht bin ich wirklich ein guter Torhüter. Weil so hat er es im Endeffekt auch auf Schalke noch nicht bewiesen. Und immer wieder, wenn er gespielt hat, war es okay. Aber es war nichts, wo du gesagt hast, oh, das war jetzt eine grandiose Leistung. Der muss jetzt im Tor bleiben. Also im Endeffekt hat Fährmann, trotz der Tatsache, dass er sie erhofft hat, dass er einen Schritt nach vorne macht, eher einen Karriererückschritt gemacht, denn wichtig ist es für Torhüter halt auch mal dauerhaft zu spielen, um sich anzubieten. Das hat er nicht geschafft. Ich muss sagen, ich weine ihm keine Träne nach, wenn ich sehe, wer bei uns im Tor steht. Da sind nochmal zwei Klassen da Unterschied.
Ja, gehen wir weiter zu Augsburg. Eigentlich eine Mannschaft, die mich sehr überrascht im positiven Sinne.
Augsburg ist die wahre Überraschung. Ich denke, von allen Vereinen, die wir jetzt noch nennen könnten, ist Augsburg wirklich die Mannschaft, die mich am meisten positiv überrascht, wo ich sage, da wird das Maximale rausgeholt, und ich bin auch ob der Einstellung der Jungs immer wieder sehr überrascht, im positiven Sinn. Ich bin, wie soll ich sagen, ich finde es einfach toll, dass die Arbeitsmoral der Spieler so da ist, dass die gewisse spielerische Schwächen komplett wettmachen können.
Ja, also wie gesagt, dass Augsburg so ein kleiner Verein sich so gut hält, da Respekt.
Wenn du dir überlegst, die werden ja immer dauerhaft als Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelt, 1 oder 2. Diesmal war Braunschweig auch relativ klar, dass die es schwer haben würden. Aber Augsburg, auch mit einem vermeintlich kleinen Budget, durchschnittlicher Marktwert, ist, glaube ich, der zweitschlechteste Verein von Spielern. Aber, dass das nicht unbedingt was heißen muss, sieht man in der Tabelle. Tabellenplatz 8 mit 24 Punkte zur Rückrunde, zur Hinrunde. Ja. Das ist eine richtig ordentliche Leistung. Weiter nach oben wird es nicht gehen, das ist immer auch klar. Also die werden jetzt nicht Europa stürmen. Vielleicht haben sie in der Rückrunde noch ein paar Probleme. Aber da sind halt viele Spieler dabei, die wirklich überrascht haben. Übrigens auch in Offenbach.
Ja, ich weiß, wer war das nochmal?
André Hahn.
Nee, da war ich gerade beim anderen. War nicht vom FSV einer noch, der vor zwei Jahren da oder im Jahr dahin gewechselt ist? Der Mölders,
ja,
genau.
Mölders.
Den hatte ich im Sinne.
Ja, Mölders ist auch ein super Junge, der schießt momentan nicht so viele Tore, da hakt's ein bisschen, aber grundsätzlich auch ein guter, kein guter Fußballer, aber ein Stürmer halt. Also Mölders ist ja das Paradebeispiel für einen Unterklasse-Fußballer, also rein von der Technik her, aber er wurschtelt halt die Dinger manchmal rein, ja. Und was mich halt auch überrascht, ich meine, sie haben Halil Altintop geholt, das ist ein Typ, auf den hätte ich keinen Pfifferling mehr gegeben, nachdem er bei der Eintracht grandios gescheitert ist. Hat hier seinen dritten, vielleicht zweiten, fast dritten Frühling. Und wie gesagt, halt ein André Hahn, ehemaliger Offenbacher, damals letzte Saison noch in der dritten Liga gespielt, heute absolut überzeugend in der ersten Liga. Da muss ich sagen, reife Leistung.
Und auch wenn man es nicht gerne sagt, aber die Leistung von Mainz ist auch immer überraschend. Also.
Ja,
also schon. Was die haben, ein wunderbares, ausgeklügeltes Ausleihsystem. Also.
Da gebe ich dir recht. Man muss ja auch sagen, dass sie jetzt eigentlich, sie haben ja, glaube ich, ziemlich schlecht angefangen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, also es gab eine lange Dürreperiode in der Bundesliga, also jetzt in dieser Hinserie, wo es nicht so gut funktioniert hat. Aber mich wundert es, dass sie am Ende des Jahres 2013 doch irgendwie auf Platz 9 stehen, haben ordentliche Punktzahl. Also es ist schon nicht so verkehrt. Und einige Spiele haben sich besser dargestellt, als ich gedacht hätte. So ein Loris Karius, der Torhüter von Mainz, der ist ja nur reingekommen, weil sowohl Wettlow als auch Müller verletzt waren. Müller ist jetzt aussortiert worden. Karius, der ist ja damals in die zweite Mannschaft verbannt worden, weil man gesagt hat, seine Einstellung wäre mangelhaft. Aber jetzt hat er sich doch also wieder reingespielt.
Auch, dass so ein Abgang von Ivancic ohne Probleme kompensiert worden ist.
Ja, das wundert mich auch. Also Ivancic ist ja normalerweise ein Führungsspieler, aber doch ein kreatives Element, das jetzt einfach jetzt weg war, aber nicht wirklich gefehlt hat. Das konnte ganz gut aufgefangen werden. Und mit anderen Spielern, die neu dazugekommen sind, da muss man schon sagen, vieles funktioniert.
Der Manager Heindl, oder wie heißt der, macht eine gute Arbeit. Also Heindl, ja.
Heindl macht. Ja, Heidel macht, auch wenn ich es nicht immer so zugebe als alter Eintracht-Fan, macht er einen ordentlichen Job, gerade in der Saison. Auch die Verpflichtung von Shinji Okazaki, der von Stuttgart kam und Stuttgart, weiß nicht wie viele Tore gemacht, das waren aber sehr wenige. Und Okazaki hat jetzt in der Hinrunde schon 8-mal getroffen.
Das Einzige, was ich halt bei Mainz nicht leiden kann, ist Tuchel. Also das ist... Oh.
Tuchel ist halt für mich das rote Tuch. Ja, das ist halt wieder für mich,
das geht gar nicht.
Ich glaube am Ende, ich würde sogar sagen, ich würde fast grundsätzlich sagen, ach komm, mir egal, hab kein Problem mit Mainz oder nicht so großartig, aber Tuchel ist halt das, was mich, das Element, was mich zur Weißglut bringt. Aber ich muss halt sagen, es ist okay, wobei er sich oft zu wichtig nimmt. Also das ist halt so ein Ding, also bei Interviews kann ich ihn gar nicht hören und immer wenn er rumweint, wenn sie mal verloren haben, dann war es immer irgendjemand anders, Tuchel, er war es aber nicht. Genau, Taschentuchel. Aber für mich ein Spieler, der auch schon die zweite Saison richtig gut spielt, ist Nikolai Müller, der Rechtsaußen, 26 Jahre.
Auch in die Nationalmannschaft geschafft, das hat er sich auch verdient.
Auf jeden Fall und im Gegensatz zu vielen anderen Spielern, die immer kurz in der Nationalmannschaft waren, bestätigt er seine Leistung auch in der zweiten Saison oder in der ersten Saison nach der Nominierung. Wie gesagt, 16 Spiele, 8 Tore, das ist schon stark. Von dem kann man noch mehr erwarten, vielleicht auch mal bei einem anderen Verein. Leverkusen war ja schon mal interessiert, da könnte ich mir ihn gut vorstellen. Ist ja der gängige Weg von Mainz nach Leverkusen und dann die große weite Welt.
Nee, also wie gesagt, der Nikolai Müller, guter, also ohne Frage.
Auf jeden Fall.
Ja, in der Liste kommt danach Stuttgart. So ein Verein, der mich so total überhaupt nicht angeht. Also weder positiv noch negativ.
Stuttgart ist komisch. Stuttgart ist irgendwie...
Das Einzige, was so bestimmt bestehen, durch viele Trainerwechsel.
Ja, Stuttgart ist halt...
Ja, ich höre dich.
Hörst du mich? Ja, ne? Sehr gut. Alles klar. Ja, natürlich, Stuttgart gibt es immer relativ viele Trainerwechsel. Jetzt wurde ja halt auch Labbadia gefeuert. Jetzt haben sie einen neuen Thomas drin. Thomas Schneider, ja, Schniedel, wie er dann auch im Freundeskreis und wahrscheinlich mittlerweile auch beim ganzen VfB-Trupp genannt wird. Ja, ich muss sagen, okay, ich weiß nicht, ob sich der Trainerwechsel so gelohnt hat. Na gut, okay, also sie sind jetzt auf dem 10. Tabellenplatz einigermaßen ungefährdet. Aber für ganz oben fehlt noch ein bisschen was. In Stuttgart herrscht halt immer ein ultimativer Erfolgsdruck. Da wird alles, was unter der Champions League passiert, nicht als würdig erachtet. Wenn ich mir anschaue, wie die Rezeption der letzten Euroleague-Spiele war, da waren mal so 15.000, mal 20.000 Zuschauer da. Das sieht man in anderen Stadien ganz anders. Wenn ich mir die Eintracht angucke mit Karabach-Akdam oder so, die nach Frankfurt kommen und das Stadion ist voll in Frankfurt. Stuttgart hat alles unter Champions League keinen Wert und dementsprechend haben die eine relativ hohe Erwartungshaltung. Und das ist halt definitiv auch in dieser Hinrunde nicht eingehalten werden.
Ja, ich weiß auch nicht, aber ich finde es auch immer seltsam, dass halt die Trainer nie lange bleiben bei Stuttgart.
Ich denke sogar, dass Schneider jetzt wirklich die Chance hat, länger zu bleiben, da er auch in den unteren Bereichen schon beim VfB tätig war und sich viele einen mit Stallgeruch gewünscht haben. Das haben sie jetzt bekommen, also müssen sie damit auch arbeiten. Ich muss sagen, es kann sein, dass ein Schneider auch wirklich mal Erfolg hat. Für mich problematisch ist da eher die Personalie Bobic. Bobic ist auch so ein Schaumschläger geworden. Früher als Spieler habe ich ihn noch ganz gern gesehen. Als Manager geht er mir irgendwie ziemlich auf den Keks.
Ich habe schon Spieler nicht gemocht, aber naja.
Was wollen wir machen? Aber man muss halt auch mal sagen, wenigstens im Sturm läuft es einigermaßen rund. Ibisevic mit 9 Toren gar nicht so verkehrt. Aber ein viel größerer, positiver Aufreger, Timo Werner, 17 Jahre alt, immerhin schon 4 Tore in 14 Bundesligaspielen. Das ist ein Spieler, von dem werden wir noch viel sehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Da kann es gut sein, dass Jogi Löw mal vorbeischaut.
Ja, okay, er kommt aus dem richtigen Bundesland, dann kann er da spielen.
da hast du recht. Aber es ist ja so, der VfB hat ja auch wirklich einen guten Unterbau. Also da sind ja richtig viele Spiele, wo du sagen kannst, Geil. Also auch ein Antonio Rüdiger, Innenverteidiger beim VfB, da kann noch mehr passieren. Mit 20 Jahren auch schon ordentlich Bundesliga-Erfahrung gesammelt. Auch selbst ein Benedikt Dröker, es ist auch 24 Jahre, das ist jetzt nicht so der bekannteste Spieler, aber der könnte auch mal ohne Probleme auf der Innenverteidigerposition spielen, ohne dass er wackelige Knie bekommen muss. Da finde ich Niedermeyer zum Beispiel wesentlich schlechter. Und ich bin mal gespannt, wie es mit einem Ulreich weitergeht. Der wurde ja letzte Saison komplett gehypt als Torwart. Die Saison sehe ich nicht gut, aber so ein Flachodimos, das ist der dritte Torhüter vom VfB, der hat in der U23 des VfB einigermaßen für Furore gesorgt. Kann gut sein, dass der ihn bald mal bewerbt. Schauen wir mal. Aber da ist Potenzial da, ich will nur sagen. Also da kannst du noch viel rausholen beim VfB, ohne Millionen
zu investieren. Ja, da kann ja Leverkusen sich auch glücklich schätzen, dass in der Zeit, wo sie Lenovo haben wollten, auch Ulreich so gut war. Sonst hätten die
auf jeden Fall. Ja, sonst hätten die nie bekommen. Nee, auf jeden Fall. Da konnten sie echt, war halt für Leverkusen war eine unglaublich tolle Situation, das zu bekommen.
Ja, ich bin mal gespannt. Genau der gleiche Glücksfall, den die Eintracht mit Kevin Trapp hatte.
Genau, kann man so sagen, auf jeden Fall. Ja, Kevin Trapp kam ja aus einer nicht so komfortablen Lage von Leverkusen dann nach Frankfurt. Kaiserslautern. Er war dann auch froh, dass er einen Neuanfang hatte nach dem Abstieg von Lautern und nach der Degradierung. Er war ja eigentlich erster Torhüter, ist ja dann wieder zweiter geworden. Als Sippel gesagt hat, er bleibt auch im Abstiegsfall. Für alle die beste Lösung. Ich bin auch mal gespannt, ob beim VfB ein zweiter Kedira langsam heranwächst, der Rani Kedira, auch defensives Mittelfeld, ist erst 19 Jahre, ist der Bruder von Sami Kedira, ebenfalls ein richtig guter Fußballer, wird mich freuen, wenn er ebenfalls den Sprung schafft. Da kann noch ein bisschen was passieren.
Ja, diesen Glücksfall mit dem Torhüter hätte ich auch gerne in Bremen, was jetzt die nächste Mannschaft wäre.
Oh ja, Bremen. Ja, aber Tabellenplatz 11 hört sich ja nicht so schlecht an. Ja, das hört sich nicht so
schlecht an, aber wenn man, ich meine, 19 Punkte klingt jetzt auch, ist jetzt auch nicht mehr nicht so schlecht an sich. Aber es hieß ja, ja, wir wollen die bis zum Ende der Saison die Abwehr festigen. Also irgendwie hat das in den letzten Spielen nicht so ganz geklappt.
Ja, das ist halt
jetzt so mein Fall, weil, ich meine, ich gebe ja zu, ich war großer Scharf-Fan und ich, nach meiner Meinung auch ein Fehler, dass er gegangen ist. Aber der größere Fehler war ja eigentlich den Manager, also da mit Eichin als Manager zu holen.
Ja, das habe ich übrigens gar nicht verstanden. Eichin war Fußballspieler?
Eichin war früher bei Gladbach gespielt und hatte 10 Jahre lang den Titel als erfolglosester Fußballspieler in der Bundesliga. Also das war wohl der harmloseste Spieler, den es gab. Dann war er, glaube ich, nach der Karriere war er, glaube ich, noch 1-2 Jahre bei Gladbach, irgendwie Medienbetreuung oder sonst irgendwas und ist dann zu den Kölner Haien gegangen. Mit denen er dann, glaube ich, die zweimal kurz am Rande des finanziellen Kollaps gebracht hat. Ich meine, ich kenne ihn als alter Eishockey-Fan, kannte ich Eichin und wusste, nein, bitte nicht. Und dann mussten sie den holen.
Warum ist er überhaupt in den Eishockey-Bereich gegangen damals? Das habe ich überhaupt nicht kapiert.
Der hat halt dann die Chance gesehen, dort Manager zu werden.
Und jetzt ist er Fußballmanager. Ich finde halt diese Crossover-Geschichten, ja, du warst beim Eishockey, jetzt soll es auch beim Fußball klappen. Das finde ich irgendwie sowieso sehr schwierig. Und naja, in Sachen Transfers hat er jetzt auch noch nicht so richtig viel Glück gehabt, wobei ich sagen muss, na gut, dass sie Nils Petersen damals fest zu verpflichtet haben.
Das ist das Beste, was passiert. Ja, also ich fand, Petersen hat das Potenzial. Und ich sag mal, ich habe es auch damals nicht verstanden, wie sie zu Bayern ist. Wie ich es bei vielen Jungen nicht verstehe, zu Bayern zu gehen jetzt.
Das war total sinnlos. Petersen hätte der einen sinnvollen Schritt gemacht von Cottbus,
wo er zuletzt gespielt hat.
Ja, entweder da schon zu Bremen oder zu einem anderen Verein. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. In der gehobenen Bundesliga, da hätte er durchgespielt, wäre eingeschlagen, wäre da vielleicht schon ganz anders in seiner Karriere, als er jetzt ist, weil zu der Zeit hätte er sich auch einen Namen als Stürmer machen können. Wenn du dir anschaust, jetzt spielt er für die Nationalmannschaft keine Rolle. Trotz der Tatsache, dass sowohl ein Klose Dauer verletzt ist, als auch ein Gomez keine Rolle spielt. Die Rolle hätte er reinschlüpfen können.
Naja, ich weiß nicht, wie siehst du bei Löw, wie das ist. Er hat 2 verletzte Stürmer, nimmt aber trotzdem keinen dritten Stürmer mit, sondern lieber irgendwie einen Mittelfeldspieler. Also
ja, das muss man sowieso also nicht so verstehen.
Seine Aufstellung verstehe ich nie.
Aber nochmal zu Bremen. Wo siehst du denn, siehst du jetzt wirklich im Torhüter das größte Problem? Ich meine, ein Bekannter von mir, der ist irgendwie auch befreundet mit Militz, die haben anscheinend irgendwann mal zusammen Fußball gespielt, der sagt, es ist halt ein richtig guter Junge, momentan in der Bundesliga hat es halt nachweislich nicht so gut geklappt, weiß jetzt nicht, ob der Wolf jetzt die absolute Lösung ist.
Nee, das glaube ich auch nicht, aber bei Militz sehe ich, sag ich mal, er wirkt immer so unbeholfen. Er hat jetzt nicht diese Ausstrahlung, die du bräuchtest, so wie ein Kahn, dass die Stürmer schon Angst vor dir haben.
Ja, das hat er definitiv nicht. Ja,
er wirkt immer so niedergeschlagen, depressiv.
Ja, das ist vielleicht ist es halt aber auch ein Fehler gewesen, gleich das zu einem Bundesliga-Verein, wo du halt dauerhaft Druck hast, zu gehen. Vielleicht wäre für ihn der Schritt, den Wolf gemacht hat. Der Wolf ist ja dann auch bevor er zu Bremen gegangen, es war ja auch eine Saison, waren es ein oder zwei Saisons, wo er in Österreich war, hat dort ja richtig, richtig gut gehalten, hat sich da Selbstvertrauen geholt. Vielleicht wäre es auch gut gewesen, wenn Militz einen ähnlichen Schritt gegangen wäre.
Ja, aber an sich die ganze, also sie haben ja gesagt, sie wollen Neuanfang machen. Okay, das kann ich ja nachvollziehen, aber dann haben sie fast die ganze Mannschaft so belassen, wie sie ist.
Also, ja, wobei, an der Verteidigung haben sie
ja, schon also nach und nach haben sie jetzt noch ein bisschen nachgebessert, aber also so wie sie die Saison gestartet sind, ja, glaube ich, waren es zwei Änderungen. Oder so. Also, Guardiola und ja, weil, wie gesagt, die Garcia kam ja später und der kam noch später, ja, dann ist ja noch Arnautovic gegangen, was auch ein Glücksfall ist.
Was hältst du eigentlich von Gebre Selassie?
An sich finde ich den nicht so schlecht, aber irgendwie, finde ich, kommt er nicht so richtig in Tritt. Er ist Nationalspieler.
Ja, also, ja, nee, der ist Nationalspieler. Ich hatte den aber auch davor schon im vorigen Verein mal gesehen, für ein, zwei Spiele. Sind mir positiv aufgefallen, halt, weil er eine sehr, sehr große Grundschnelligkeit hat, einigermaßen auch gut im Ball umgehen konnte. Dann habe ich nochmal bei der tschechischen Nationalmannschaft gesehen, habe ich gedacht, ach, das ist doch ein guter Transfer für Werder Bremen, aber in der Bundesliga hat er noch nicht so wirklich Fuß gefasst.
Ja, er kommt nicht in Tritt irgendwie.
Das Garcia besser auf der anderen Seite, ne?
Ja, also vor allem das Erste, was ich gehofft hatte, nachdem sie sagen, sie wollen aufräumen, wieso ist Lokomia immer noch in Bremen?
Das ist aber auch so eine interessante Kiste, ne? Der Lokomia war ja ein richtig guter Fußballer damals, oder was heißt guter Fußballer, ist richtig gut eingeschlagen damals in Düsseldorf.
Ja, aber es war zwei Liga.
Ja, aber da hat sich ja jeder um ihn gerissen und jeder wollte ihn haben. Ihr hattet ihn bekommen aus irgendeinem Grund. Ja, die Eintracht war auch interessiert. Wir hätten gerne hätten wir ihn genommen. Ja, aber er ist bei euch.
Wollt ihr ihn haben?
Das ist eine gute Frage. Ich ganz ehrlich, wenn er jetzt heute noch zur Verfügung stehen würde. Aber du hast keine gute Meinung. Warum hast du keine gute Meinung? Also ja. Ich meine, er hat glaube ich auch mehr Eigentore als Tore gemacht. Ja.
Aber das ist halt die Verteidigung, die bippert immer, wenn er da drinnen steht. Also, ich meine, du hast die Wahl zwischen Lokomia und Brödel. Ich sag mal, okay, das ist so Not gegen Elend. Aber bei Brödel, glaube ich, ist es noch ein bisschen stabiler.
Calderola, gut?
Ich finde Guardiola ganz gut. Und Garcia, okay, das ist halt mehr der Feiertyp für mich.
Ja, ja.
Also er ist jetzt nicht gerade so die Stabilität, aber nach vorne, der will halt mehr nach vorne. Und
ja.
Wobei er eigentlich als Verteidiger dann mehr hinten bleiben sollte.
Aber es sieht schon sehr gewürfelt aus, ne, die ganze Abwehr. Ja. Also während sich im Mittelfeld und auch ja vorne einigermaßen so die Stammkräfte bewegen, wirkt es ja bei Bremen echt so, als wird so die Defensive einfach mal ausgewürfelt werden.
Ja, ich sehe da nicht so das Konzept dahinter.
Also würdest du jetzt sagen, dass halt jetzt auch ein Fritz fehlt? Also ich meine, okay, der 11. Tabellenplatz ist ja nicht schlecht, aber nehmen wir jetzt mal punktetechnisch ist ja alles relativ eng. Wo siehst du die Punkte, warum es noch nicht so richtig gut läuft in der Saison? Ihr seid ja auch rausgeflogen gegen Saarbrücken, das war ja auch so ein Ding.
Ja, das ist irgendwie, eigentlich war Bremen ja immer so eine Pokalmannschaft, aber in den letzten 3 Jahren dreimal in Folge erste Runde gegen Viertligisten oder sowas rausgeflogen. Ist halt schon peinlich.
Ja, ist schon irgendwo bitter, auf jeden Fall.
Aber sag mal, zum Beispiel zum Thema Fritz, ich mag ihn unheimlich, aber ich glaube einfach, so seine Zeit ist langsam gekommen. Naja, er ist nicht mehr der Schnellste. Ich denke mal, irgendwie ist halt so, vielleicht eine Zeit zu wechseln, irgendwie in einen anderen Verein oder so. Weil er tut sich, glaube ich, gerade seinen Ruf selber ruinieren.
Okay, und denkst du aber, dass so ein Elia langsam kommt? Also ich meine, ich hätte eigentlich gedacht, der also, Junge, der kann immer auf den Platz gehen, der kann es immer probieren und trifft nie das Tor.
Ja,
aber über ihn hat er jetzt schon viermal getroffen.
Das hat mich auch gewundert. Und dass er auch gleich einmal, zweimal trifft. Vielleicht funktioniert es jetzt langsam, aber ich glaube nicht, dass er auch noch eine große Zukunft bei Bremen hat.
Meinst du nicht, wird wechseln oder was? Hast du was gehört?
Also ich denke mal, wenn die ihn verkaufen können, werden sie das machen, weil er bestimmt nicht gerade das Schnäppchen ist.
Ja, allein für Gehalt, ne?
Ja, weil Bremen muss halt da, seitdem sie halt nicht mehr international spielen und es sieht bei weitem nicht danach aus für nächstes Jahr, müssen die zusehen, dass sie langsam mal die Kosten reduzieren. Was die ja schon dabei sind, aber naja, einerseits musst du investieren, damit du nach oben rankommst, aber andererseits, naja, du kannst halt nicht über deinen Verhältnissen leben.
So sieht's aus. Wie sieht's denn, wie siehst du das? Wie siehst du die Arbeit von Robin Dutt?
Ich war ja ein ganz großer Gegner von Robin Dutt, aber so langsam versöhne ich mich mit ihm. Also ich sehe ihn positiver als zum Beispiel Aygin. Also ich habe manchmal so, schon so ein gutes Gefühl, dass er was bewirkt.
Ich habe auch, also mir hat er nicht gefallen, als er zuletzt Leverkusen, da hat er mir überhaupt nicht gefallen, fand aber auch die ganze Aktion beim DFB ziemlich blöd. Da hat er dem ganzen Fußball Deutschland keinen Gefallen getan, auch dass er dann so früh wieder von der Position weggegangen ist. Gut, das hätte man sich auch mal vorher überlegen können, aber jetzt gewinnt er. Also ich mag auch die Interviews, wo er sich oftmals auch schützend vor die Mannschaft stellt. Ja. Ich glaube, wenn du dort ein bisschen Zeit gibst, und das ist halt auch der Punkt, bei Bremen hat er wieder ein bisschen mehr Zeit. Wenn du die Kosten jetzt so weit runterfährst, dass du sagen kannst, wir arbeiten jetzt 2-3 Jahre gewissenhaft, damit wir langsam wieder nach vorne kommen, dann kann das Früchte tragen.
Ja, es ist ja das. Ich war überhaupt kein Freund davon, als er gekommen ist. Aber so langsam versöhne ich mich mit ihm und sehe es nicht so schlimm. Also für mich war er erst so Atemos-Typ, ein halbes Jahr und dann haben wir wieder 9. Aber ja, so sehe ich das jetzt nicht mehr. Also ich denke schon, dass man mit ihm in Zukunft arbeiten kann. Also dass er was in Bremen wirklich bewirken kann.
Na ja, schauen wir mal.
Ja, also ist immer schwer. Das ist jetzt halt ja so. Das Problem ist, seit 3 Jahren gibt's ja Übergangsjahre in Bremen.
Ja gut, aber jetzt wird's halt, ja klar. Aber ich denke, jetzt ist eigentlich Übergang, sag ich mal, abgeschlossen, weil du jetzt komplett auch die Führung ausgewechselt hast mit Trainer, mit Manager. Das war ja klar, dass es nicht so lange so weitergehen konnte, als Schaf ohne sein anderes Pendant Alofs noch gearbeitet hat. Dass Schaf auch weggegangen ist, war dann auch okay so. Ich denke, es war halt eine gute Geschichte. Man ist ja dann auch nicht abgestiegen, es ist ja alles mit einem blauen Auge davongekommen, aber war auch gut, jetzt mal einen Cut zu machen.
Ja, und ich finde halt, es war halt auch Ende letzte Saison, dieses Alle Grün, das war halt das, was halt nochmal ganz Bremen zusammengeschweißt hat.
Ja, das stimmt.
Das war halt auch dieses Besondere, was halt auch, finde ich, so Bremen auch ausmacht, der Zusammenhalt.
Genau, ja, nur dadurch kann ja auch eine solche Mannschaft dauerhaft Bestand haben. Also auch, obgleich man jetzt Erfolg hat oder nicht, und das ist halt auch das Wichtige. Das ist aber auch gut, Bremen, trotz der Erfolge, die sie vor einigen Jahren gefeiert haben, ist ja wenigstens einigermaßen akzeptabel in der Medienlandschaft.
Ja, und halt auch diese Verabschiedung von Schaf nochmal, das hast du halt bei wenig Vereinen.
Das war grandios, da habe ich sogar Gänsehaut bekommen.
Also dass ein Trainer, der gegangen ist, dann nochmal so einen Abschied bekommt, das hast du halt in wenigen Vereinen.
Ja, auf jeden Fall.
Nee, das ich würde sagen, in gar keinen, aber es gibt halt, in vielen ist es ein Kommen und Gehen, was so Trainer angeht. Weil
auf jeden Fall. Ja, das ist auch mittlerweile irgendwo ein herzloses Geschäft geworden, Muss man mal so sagen. Das wird auch immer wieder in Frankfurt versucht, wobei die Verbindung mit den Fans und Armin Fee außerordentlich gut ist. Da hat natürlich der Europacup auch viel Gutes getan. Also auch, ich will nochmal sagen, als er dann die Fahne geschwenkt hat, als wir in Bordeaux waren, hat er die Europacup-Fahne geschwenkt. Ja, das sind halt so besondere Momente, die dich halt mit Fan und Trainer dann irgendwo, sag ich mal, eins werden lassen oder versöhnen, je nachdem, wenn du da vorne kritische Haltung hattest. Aber so ein Schaf war halt auch einer direkt, so gefühlt direkt aus der Mitte von Bremen.
Ja. Deswegen musste ich auch lachen, als dann das Gerücht aufkam, dass er das Hamburg gehen will. Da habe ich gesagt, ja, klar.
Ich kann mir Schaf bei anderen Vereinen vorstellen, beim HSV jetzt überhaupt nicht.
Ich kann mir vor allem, er weiß ganz genau, wie Bremen tickt und dass er nicht direkt von Bremen zu Hamburg
Nein,
geht.
Nein, das würde er nie tun. Das ist total, da gehe ich auch von aus. Das wäre totaler Quatsch, aber das braucht er auch nicht. Was meinst du denn? Ich meine, wenn wir realistisch sind, wird es immer wieder Planstellen geben oder neue Möglichkeiten für ihn. Wo siehst du ihn, wenn du ihn in der Bundesliga siehst, oder siehst du ihn gar nicht in der Bundesliga?
Meinst du das scharf?
Ja.
Also ich könnte ihn mir so bei sowas wie Augsburg vorstellen oder so. Also schon eher sowas, wo er ruhig arbeiten kann. Vielleicht auch Hannover.
Also der Hannover hättest du schon als Option gesehen. Hannover? Weil da fiel der Name ja auch.
Ja, also bei Hannover kann ich mir voll, diese norddeutsch ruhige Art, die ist halt schon eher so deins.
Okay.
Also, und ich glaube auch, dass jetzt so vor dem die Bremer nicht, sag ich mal, auf Barrikaden gehen würden, wenn er zu Hannover wechselt.
Okay.
Zu Hamburg, klar. Das könnte er nicht machen. Aber ich denke mal schon so ein, auch sowas wie, wenn es der Fall wäre, Eintracht könnte ich mir schon bei Schaaf vorstellen.
Ja, das war auch die einzig ernsthafte Option, die ich sehen würde, wenn es doch trotz der letzten guten Jahre mit Fee irgendwann nicht mehr funktioniert. Je nachdem, wie die Eintracht dann halt tabellarisch steht. Ich denke, er wird sich auf keinen Fall zweite Liga antun. Aber wenn es darum geht, vielleicht mal wieder neu anfangen oder wieder eine Umgestaltung einer Idee von der Frankfurter Eintracht, da denke ich, wäre Schaaf auch der richtige Mann. Kann ich mir durchaus gut vorstellen, wenn er halt medial einigermaßen ein Backup bekommen würde und er seinen Job machen könnte, ne?
Ja, auch so zum Beispiel Nürnberg oder sowas. So, das ist so ein kleinerer Verein, aber könnte ich mir da schon vorstellen. Aber sowas wie Bayern zum Beispiel käme für ihn nicht in Frage oder Schalke, wo er total im Fokus steht.
Glaube ich auch nicht.
Das ist nicht so der. Das war ja auch damals, nach meiner Meinung, der Fehler von Rehagel zu Bayern zu gehen. Er war ja auch so einer, der nicht gerade immer die Kamera sucht.
Ja, wobei Rehagel ja schon ein Schwätzer war auch. Eigentlich bei Rehagel muss man sagen, er war wenigstens noch ein Kommunikator irgendwo.
Ja. Ja. Okay, dann gehen wir mal zum nächsten Verein. Das wäre Hoffenheim. Auch eine ganz große Liebe von mir.
Ja, verständlich.
Ja. Nein, also wie gesagt, Gistole, das geht für mich gar nicht. Aber was mich total positiv überrascht, ist jetzt, was die mit den jungen Leuten alles geschafft haben. Also
ja, also so negativ ich dieses Gesamtkonzept eines Fußballvereins sehe, so sehr muss ich dir da zustimmen, dass Gisdol, das macht er ja auch teilweise echt gut, unglaublich viele junge Talente heranholt und auch denen einfach Einsatzzeiten gibt, ohne dass ihr feststeht, okay, der wird funktionieren. Nee, einfach mal probieren.
Ja, auch, also ich sage mal, ein ganz großer, so Kevin Volland finde ich überragend.
Ja, gut, Volland war eigentlich von allen der kalkulierte Erfolg. Dass Volland funktioniert, war klar, hat auch schon in der letzten Saison ganz gut funktioniert. Es war so schade, die Frankfurter Eintracht waren ihm ja dran, da hatte er aber schon einen Vertrag unterschrieben bei Hoffenheim, da war er noch bei 1860, da wusste ich, ach, dieser Volland, der ist so klasse und er zeigt auch jetzt, ich meine, immerhin 8 Tore. Das ist für mich auch einer für Löw, aufgrund seiner Vielseitigkeit, der kann sowohl zentral, also im zentralen Sturm, als auch wunderbar auf den Außen spielen. Volland ist ein richtig guter Fußballer, aber gehen wir mal nach hinten. Wenn du überlegst, halt so ein Westergaard funktioniert gut und der Süle, Innenverteidiger, der kommt hier aus Mörfelden-Walldorf. Wer hätte gedacht, ist ein 18-jähriger Fußballer, der auch ein paar Spiele bei der U23 gemacht hat, aber so gut in der Bundesliga einschlägt.
Also, wie gesagt, Hoffenheim bin jetzt so, zwangsweise, dass die im Moment, was Nachwuchs angeht, eine gute Sache machen. Also, auch wenn mir dieses Hoffenheim an sich nicht so zusagt.
Sehe ich genauso. Ich würde es gerne schlechter sehen, aber wenn man objektiv an die ganze Sache herangeht, muss man sagen, das ist ordentlich, was sie machen. Ich meine, auch so ein Teske hat mal ein bisschen Spielzeit jetzt bekommen. Da gibt es eine Reihe von Fußballern, einen Fabian Johnson, der damals bei 1860 auch war, irgendwie eine längere Durststrecke hatte und jetzt auch wieder angreift auf der linken Verteidigerposition. Da sind Dinge dabei, Spieler dabei, die wirklich sich herausheben, wo halt auch Gisdol gesagt hat, hier probiert's einfach. Und sie nutzen ihre Chance in Salihovic. Salihovic kommt mir unglaublich alt vor. Der ist aber erst 29, aber der ist halt schon eine halbe Ewigkeit in der Bundesliga. Ja. Und trifft immer noch das Tor.
Ja, was ich auch sehr, sehr suspekt finde, ist ja diese sogenannte Trainingsgruppe 2 da. Mit ihren Spielern, die sie für alles schuldig machen, was im letzten Jahr kaputt schiefgelaufen ist.
Ja, da muss ich auch sagen, dass man da von diesem Konzept nicht irgendwann auch mal runtergekommen ist und man gesagt hat, hier, okay, ich glaube, das war alles Bullshit, das müssen wir mal anders sehen. Ja, das finde ich auch ein bisschen schade, weil das macht mehr kaputt, wenn ich aber höre, dass ein Tim Wiese, ist jetzt nicht mein Lieblingsfußballer, aber der wird da auch, kriegt auch zu Unrecht da immer wieder einen auf den Sack.
Ja, und wie gesagt, Tim Wiese war halt auch ein Liebling von mir, weil er halt auch so ein Charaktertyp ist. Das ist so, ist halt einer, der aneckt. Aber ja, ich meine, damals, als ich dann gehört habe, ja, irgendwie Aktionen von irgendwelchen Bremen-Fans zurückholen, gesagt, das wird er nicht machen. Ganz einfach, weil im Moment hat er einen super Status in Bremen und er kann sich nur alles kaputt machen.
Sehe ich genauso. Und zuletzt war er ja auch, wenn er gespielt hatte, Hoffenheim sah er ja auch immer sehr unglücklich aus. Aber da wird er wahrscheinlich seine Legacy auf Bremen in Bremen wahrscheinlich eher kaputt machen, als er irgendwas Positives reißen wird. Nee, also das wird er nicht machen. Wenn er schlau ist,
geht
sitzt
das Ausland.
Der Vertrag aus oder sitzt oder geht wirklich ins Ausland, wenn es da irgendwelche Angebote gibt, weil wenn er im Vollbesitz seiner Kräfte ist, auch im absoluten Spielbetrieb, dann ist es ein Teude, den du ins Tor stellen kannst.
Ja, ich meine, dass er halt nie eine Chance mehr kriegt bei Hoffenheim, finde ich ein bisschen Banane, weil
so gut sind die Torhüter ja auch nicht momentan.
Ja,
ne?
Also lieber holen sie, ich fand ja lustig, letzte Saison, als sie da diesen Spanier geholt haben, irgendwie, dann hat er erst so Bock missgebaut und dann hat er sich verletzt. Das fand ich etwas amüsant.
Ach ja, ja, hier, das war der brasilianische, ehemalige brasilianische Torhüter, ja, Nationaltorhüter. Also, genau, der Aurelio Gomes, ja, das war auch eine grauselige Kiste. Ja, aber ansonsten, wenn du überlegst, ich gucke mir gerade den Kader von Hoffenheim an, auch so ein Sven Shiplock. Der Shiplock, der hat damals bei der U23 von Stuttgart lauter Tore geschossen, hat aber nie den Sprung geschafft. Entweder er hat nicht geschafft oder wurde ihm versagt. Und dann ist er jetzt zu Hoffenheim und da funktioniert's. Also ja. Muss man die Eier haben.
Ja. Ja, und dann kommen wir jetzt zu Hannover. Also ein Verein, der mich jetzt eher im Negativen überrascht hat. Und wo ich jetzt erst irgendwie jetzt vor ein paar Tagen gehört habe, dass die Trainer entlassen, habe ich gar nicht mitbekommen.
Hast du nicht mitbekommen, okay.
Erst vor 2 Tagen oder so, ist mir das erste, neuer Trainer? Ich so, hä?
Ja, also Hannover muss ich halt echt sagen, ja, ich weiß nicht, ich fand den Umgang mit dem ehemaligen Trainer Slomka unfassbar schlecht, also auch unmenschlich und auch ehrlich gesagt ziemlich unwürdig. War über einen kompletten Monat oder so angezählt und wurde dann irgendwann direkt nach Weihnachten entlassen. Das sind halt Geschichten, die gehen einfach nicht. Also da ist ja der Präsident, der Kind, derjenige, wo ich sage, der hat nicht alle Latten am Rost, wie er mit Menschen umgeht, gerade in Anbetracht der Geschichte, die in Hannover mal passiert ist. Ich will ja nur das Stichwort Enkel sagen. Mhm. Ja, da muss man, da denke ich mir manchmal, naja, ganz so viel Lernen wurden da halt doch nicht rausgezogen. Ja, das hätte man anders regeln müssen, dass es irgendwann vorbei ist, dass irgendwann Slomka nicht mehr die Ausstrahlungswirkung hat, die er zu Beginn hatte. Das ist okay. Aber das muss man alles ein bisschen professioneller regeln. Fand ich blöd, wie es gelaufen ist und bin gespannt, ob der neue Trainer Taifun Korkut eine ähnlich lange Zeit dort brillieren kann.
Ja. Weil, wie gesagt, wegen zu Hannover wüsste ich jetzt auch nicht, was ich noch sagen kann, weil bis darauf, dass er als der einen Spieler, der angeblich ständig mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wird, was Diouf oder wie der heißt,
Diouf, ja, ja, klar. Die haben halt ziemlich, du musst halt sagen, letzte Saison oder vorletzte Saison waren sie noch im Europacup, da hatten sie auch ziemlich viel richtig gemacht. Für mich ist markant, dass bei Hannover einfach der Schmadtke fehlt. Schmadtke hat, obgleich er mit Slomka nicht immer so gut klarkam, viele Transfers klar gemacht, die den Hoffenheimern, die Hannover sehr, sehr geholfen haben. Sei es ein Jakonan zu einer gewissen Zeit. Auch der jetzt total untergegangene, bei Stuttgart total untergegangene, wie heißt er denn? Auch ein Norweger, ich habe den Namen vergessen. Mohamed Abdellaoue. Der hat auch eine gute Zeit in Hannover gehabt. Ist denn jetzt weggegangen, da funktioniert es nicht. Oder halt, was wir nur gerade genannt hast, ein Diouf, das ist ein richtig wunderbarer Fußballer, dass der überhaupt damals zu Hannover gegangen ist. Na gut, er ist nach Hannover gegangen, weil er dort halt auch international spielen konnte. Der kam ja, glaube ich, von Manchester. Also da sind richtig viele Transfers, die richtig gut eingeschlagen sind. Selbst auch ein André Aasen, Der war doch auch mal bei Bremen, ne?
Ja. Wo sie doch immer rumgebier heißt Andreasen, Andresen und ja.
Genau. Oder ich, und auch selbst jetzt noch so ein Huschti, der ist, ich glaube, der war bei Zenit St. Petersburg, ist eigentlich von der Bildfläche verschwunden und bei Hannover funktioniert es wieder. Aber insgesamt hat die Hinserie nicht so, ja, keinen erfolgreichen Verlauf gehabt, wie man ihn geplant hat. Hängt aber wahrscheinlich auch ein bisschen mit der Defensive zusammen. Da funktioniert auch vieles nicht so. Torhüter okay mit Ziele, aber auch selbst so ein Pripp, Linksverteidiger und gerade auch teilweise die Innenverteidigung, funktioniert nicht so gut.
Ja. Ja, dann, wo einiges im Argen ist, ist Hamburg. Der Hamburger Sportverein. Ja.
Hamburg, der ewige Bundesligist. Was soll man über Hamburg sagen? Hamburg über einen Verein, der immer denkt, der wäre, wenn er zwei Spiele gewonnen hat, gleich in der Champions League bei drei
Siegen. Ja, okay, als Eintracht-Fan, dann darfst du da dein Maul nicht so groß machen.
Nee, ist aber ich sehe es ja nicht so. Also ich meine, ich muss echt sagen, für mich ist jeder Sieg in der Bundesliga irgendwo schon ein kleines Geschenk. Also ich weiß, dass bei vielen da die Wahrnehmung auch sehr verdreht ist, was die Eintracht anbelangt, aber bei Hamburg habe ich da eine noch größere Wahrnehmungsstörung sehen können, ja. Und ich meine, dass sie den Fink entlassen haben, das war okay. Fink ist eigentlich eine ziemliche Blindschleiche.
Oh, ich fand den gar nicht so schlecht. Also.
Fink ist aber immer ein Laberer, der aber nicht wirklich viel zu bieten hat. Also kam für mich so rüber. Der hat immer gemeint, ja, wir müssen das ändern, aber im Endeffekt hat sich nichts geändert. Und auch mit den Transfers, wenn du überlegst, wie viel Geld da reingesteckt wurde, ich erinnere in der letzten Saison 2012, 2013, haben die einfach mal 20 Millionen für drei neue Spieler rausgeholt. Ne? Das sind halt Dinge, die kannst du normalerweise keinem anderen Bundesliga-Verein im Tabellenmittelfeld erklären. Die sind froh, wenn sie mal 3 Millionen zum Ausgeben haben.
Ja, also wie gesagt, jetzt der Bert van Marwijk finde ich gar nicht schlecht. Also
das ist eine richtig gute das ist ein richtig guter Transfer gewesen, beziehungsweise einen neuen Torhüter, Trainer, den sie jetzt haben. Van Marwijk ist ein guter Trainer, ein Fußballfachmann, der weiß, was zu tun ist. Wenn er ein bisschen Zeit bekommt, jetzt kann er ja auch eine komplette Vorbereitung und Zurückrunde machen. Da wird Hamburg sicherlich auch noch ein bisschen besser dann aufgestellt sein. Für mich der größte Schwachpunkt in diesem Kollektiv der Hamburger ist, abgesehen von der ganzen Führung, ist für mich der Oliver Kreuze. Das ist auch ein Manager. Ist für mich Blindschleicher, ziemlicher Dummbatz. Da labert viel, da wird immer wieder die Medien befüttert. Das macht er aber relativ unprofessionell. Der bringt mehr Unruhe rein, als es gut wäre.
Ja, also lustig hätte ich es ja gefunden, wenn wirklich Magath zurückgekommen wäre. Hamburg.
Ja, das hätte ich auch lustig gefunden, aber ich glaube, das wäre für den HSV nicht gut gewesen.
Ja, wobei ich glaube, dass das wäre für ihn wirklich eine Herzensangelegenheit. Für den Magath. Hamburg.
Ja, das auf jeden Fall, aber Magath hat mit der Zeit verlernt, und mit den nicht ganz großen Summen einigermaßen hantieren zu können. Ich glaube, zuletzt hätte er machen können, was er wollte, auch so finanziell. Es wäre egal gewesen, er hat es trotzdem nicht hinbekommen, aus Wolfsburg einigermaßen was zu machen. Ich gehe davon aus, dass es auch oder dass es noch weniger mit Hamburg der Fall wäre.
Ja, ich glaube auch, dass es in Hamburg nicht so ganz funktioniert hätte, weil er da nicht so die finanziellen Mittel gehabt hätte, die er hätte.
Genau, aber
okay, wobei dieser große Millionär im Hintergrund wollte ja Magath unbedingt. Ja, Kühne.
Stimmt, ja, Kühne, ja, für Kühne von Kühne und Nagel von dem Transportunternehmen. Ja, in der Tat, das wäre eine Option gewesen, aber gut, lass uns mal nicht ganz so negativ sehen, auch für die HSV-Zuhörer, denn es gibt ja auch den ein oder anderen guten jungen Spieler dort.
Ja, wen welchen?
Der Jonathan Tah zum Beispiel in der Innenverteidigung, 17 Jahre, das ist ein unfassbarer Typ. 17 Jahre und so ein Fels in der Brandung, der hat jetzt ein paar Bundesligaspiele gemacht. Aus dem kann auch richtig was werden.
Ich dachte, du meinst den jungen Van der Vaart. Warte.
Nee, den jungen Van der Vaart meine ich nicht. Aber wie gesagt, Tah für mich auf der rechten Innenverteidigerposition richtig stark, spielt mit Giroud zusammen auch gar nicht so verkehrt. Das muss noch ein bisschen wachsen. Auch in Jansen ist eigentlich besser geworden. Ja. Und dann hast du den Kalanoglu, den hast du gekauft.
Den glaube ich, das ist ein ganz guter für die Zukunft.
Auf jeden Fall, das ist halt nur ein Dummschwätzer, das ist ein unfassbarer Dummschwätzer. Und auch, ja, er polarisiert, das merkt man. Mal schauen, wie lange er überhaupt noch beim HSV ist, weil erst hat er gesagt, er will nicht weg. Jetzt gibt es anscheinend schon wieder Galatasaray, die interessiert sind. Und für einen Spieler, Kalhanoglu hat sich ja damals für die türkische Staatsbürgerschaft entschieden. Mhm. Ist halt Galatasaray auch doch immer eine interessante Kiste, gerade wenn der HSV nicht international spielt. Also ich denke, das wird nicht so lang gehen. Ich denke, der wird bald wechseln. Aber gut, HSV hat ja immer noch Van der Vaart. Wenn er mal gerade kein anderweitiges Problem hat, spielt er ja auch noch manchmal Fußball. Und Lasogga.
Ja, also wenn du dir überlegst, hatte ich schon gerade auf den Lippen, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, weil Lasogga hoffe ich mal für Hamburg, hoffe ich mal, dass er bleibt.
Lasogga, 22 Jahre, 9 Tore in der Hinrunde, das ist schon ein starkes Stück. Eigentlich unfassbar, dass der HSV trotz diese Spiele außer so einem Lasogga auf so einem schlechten Tabellenplatz eigentlich steht, ne?
Ja, weil ich meine, er ist ja halt auch nur ausgeliehen von Hertha, deswegen ist es ja so für Hamburg zu hoffen, dass es schaffen, ihn zu verpflichten.
Ja, gehe ich aber nicht von aus. Also wenn er die Hinrunde bestätigen kann, dann wird er nicht auch nicht zu Hertha gehen, dann wird er für 8 Millionen irgendwo ganz anders hinwechseln. Denn man hat gesehen, dass er Potenzial hat. Es ist auch ein Stürmer, der vielleicht für einen Jogi Löw in Frage kommen könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er über die Saison hinaus bei Hamburg oder bei der Hertha noch spielt, wenn seine Leistung ähnlich ist. Müssen wir mal sehen. Aber das ist halt wirklich noch einer der positiven Überraschungen, auch beim HSV. Ja,
vielleicht auch ein neuer für die Tribüne bei Bayern. Weil Bayern kauft ja immer alles das ab, was bei anderen Vereinen gut spielt, aber was sie selber nicht brauchen und dann auf die Tribüne setzen.
Ich glaube, der wird auch da kein Land sehen. Also gerade wenn Lewandowski da jetzt noch hingeht. Naja.
Okay, jetzt in der Liste kämen wir jetzt Eintracht, aber die hatten wir ja schon.
Genau, die haben wir ja schon deutlich weggemacht. Wie gesagt, ja. Da fällt das Resümee gegenwärtig ein bisschen negativ aus. Aber mal schauen. Ich finde es schade, dass zum Beispiel ein Kirchhoff nicht zur Eintracht gekommen ist. Den hätte ich eigentlich ganz gerne in der Innenverteidigung als Verstärkung gesehen.
Der Nächste, der bei Bayern eingeht.
Ja, gut, der ist ja jetzt nicht mehr bei Bayern. Den hat sie jetzt zu Schalke getrieben als Ausleiher. Ja. Genau. Und ansonsten müssen wir halt hoffen, dass es in der Rückrunde einfach mal besser läuft. Ich habe da die Hoffnung nicht verloren.
Das ist nicht so gut, glaubt es ja bei Freiburg.
Ja, Freiburg ist merkwürdig.
Das gleiche wie die Eintracht, das Problem.
Ja, ich weiß nicht. Freiburg hat ja ein zusätzliches Problem gehabt, dass sie im Gegensatz zur Eintracht, die ihren Kader ja halten konnte, Freiburg musste komplett neu anfangen. Ich glaube, die haben 6, 7 Spieler, die weggegangen sind, zentrale Spieler, auch Cedric Marchiadi, der zu Bremen gegangen ist, dann die beiden im jetzigen Frankfurter, Rosenthal und Flum, und halt die vermeintlich größte Schwächung, Kruse, der weg ist. Die mussten halt wieder von vorne anfangen und es hat nicht so wirklich gut funktioniert, ne?
Ja, also ich meine, wie gesagt, ich mag ja irgendwie den Streich, der hat ja so eine, naja, angenehme Art, oder, ja, okay, sieht nicht jeder Schiedsrichter wahrscheinlich so, aber, ja, er ist halt so ein bisschen anders.
Ja, ich sehe es ganz genauso. Ich mag den, der muss in der Bundesliga trainieren, das ist ein guter Typ, und ich denke, der wird uns auch noch wieder erfreuen, aber für Freiburg weiß ich nicht, ob ich da so rosa-rot sehen soll, oder
rosa. Ist halt die Frage, wie lange er noch Trainer ist, weil irgendwann kann auch Freiburg ihn nicht mehr halten.
Glaubst du? Das sehe ich nämlich anders. Ich denke nämlich, die gehen eher in die zweite Liga, als dass sie ihn entlassen. Ich glaube, da wird nichts mehr passieren. Die ganzen Unruhefaktoren mit einem Duffner, der jetzt sein Unwesen in Hannover treibt, das ist weg. Der Streich ist ja der Einzige, der eigentlich wirklich auch da die Macht hat. Und ich gehe eigentlich schon davon aus, dass Freiburg sogar den Gang in die zweite Liga nehmen würde, weil sie auch selber sagen, dass sie ja das ist jetzt auch kein Oberklasse-Fußball-Bundesliga-Verein sind. Die würden wahrscheinlich dann für Baumann ordentlich Geld einstreichen und die würden das Geld aus der Euroleague nehmen und würden dann dadurch das Jahr zweite Liga sogar kompensieren können. Ja. Aber du darfst auch nicht vergessen, sie probieren halt, und das ist halt auch das Ding, sie probieren halt immer wieder mit jungen Talenten.
Ja, da hast du mal recht.
Das abzufüllen. Ja, okay,
hast du recht, weil Freiburg ist so auch ein anderer Verein. Der nicht diese ganzen sportlichen Rituale einnimmt, wie es halt sonst im Geschäft ist. So ähnlich wie halt bei Bremen, sag ich mal, auch die auch nicht unbedingt so immer nach drei Niederlagen gleich am Trainer rumdoktern.
Was ja auch die einzige Stärke ist. Denn Freiburg kann nur über das Kollektiv auf Dauer kommen. Ja, das ist wichtig, dass du einigermaßen zusammenhältst. Und ich bin eigentlich gespannt auf die Rückrunde von Freiburg, denn sie haben ja den einen oder anderen ganz guten Transfer jetzt schon geladen, der sich langsam auszahlt. So ein Memedi, der hat jetzt zuletzt zweimal gegen Hannover getroffen, der ist nicht verkehrt. So ein Darida, da habe ich mir gedacht, meine Güte, wie kommen die überhaupt den zu verpflichten von Viktoria Pilsen? Ja, ich weiß nicht, wie viel er im Endeffekt gekostet hat, aber der hat einen Marktwert von 7-8 Millionen. Das ist ein richtig guter offensiver Fußballer. Also wenn da alle Rädchen wieder zusammenwirken, dann könnte das auch gut funktionieren für Freiburg. Aber die Alarmglocken schrillen natürlich mit Platz 16.
Ja, Nürnberg hat ja schon den Trainer gewechselt. Wir haben jetzt diesen Gerbeck oder wie der heißt?
Gerd van Beck, ja.
Fairbeck, genau so. Ja. Für Wiesinger, Wiesinger war ja auch so, wo ich gedacht habe, mal sehen, wie lange der Trainer ist. Aber hat jetzt noch länger, als ich gedacht hätte.
Ja, Wiesinger kam, hat halt auch den Vorteil gehabt, dass er von der U23 kam, von der eigenen, halt auch mit Steigerow, auch davor schon dort gespielt hat. Jetzt haben wir halt mit diesem Gerdjan Verweck einen Trainer, der jetzt auch keinen international großen Namen hatte, der hatte einigermaßen gute Erfolge gehabt in Niederlanden. Gut, bislang konnte es aber nicht die fast famose Serie durchbrechen, dass Nürnberg in der Hinrunde kein einziges Spiel gewonnen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Kein einziges Spiel hat Nürnberg gewonnen.
Ich muss sagen, trotzdem 11 Punkte. Also dafür, dass sie kein Spiel gewonnen haben. Also
ja, haben oft unentschieden gespielt. Ich erinnere mich an das Spiel gegen die Eintracht, als die Eintracht Nürnberg eingeladen hat, noch ein Tor zu schießen, damit die Eintracht ja nicht zu Hause gewinnt, ja, was ja dann auch erfolgreich war. Ja, aber für Nürnberg jetzt irgendwie doch, ich weiß nicht, es wird schon knapp. Ich kann mir eigentlich gegenwärtig kaum vorstellen, dass sie die Klasse halten.
Ich glaube nicht, dass Nürnberg die Klasse hält. Dafür läuft einfach da zu viel schief. Aber man wird ja manchmal noch besseren belehrt. Ist halt auch.
Natürlich, gibt's immer, ja.
Ist so wie jetzt auch der nächste Braunschweig. Für die ist es einfach nur ein Partyjahr. Einfach mal ein Jahr wieder erste Liga sein.
Sehe ich genauso. Braunschweig hat doch nichts zu verlieren. Und da ist es wahrscheinlich so, dass die einzelnen Fußballer, die Jungen, vielleicht den einen oder anderen Jungen, dass die sich irgendwie noch empfehlen können und vielleicht dann beim anderen Bundesligist arbeiten. Und wenn nicht, dann haben sie mit Braunschweig einen guten Zweitligist.
Ja, die Braunschweiger Fans haben sich auch gezeigt, dass sie das so anerkennen. Also, dass sie jetzt nicht gleich nach der Trainer und sonstigen rufen. Weil die wissen ganz genau, dass es unwahrscheinlich ist, dass es Klasse halten, wenn da müsste schon sehr viel passieren.
Es macht auch keinen Sinn. Es macht auch keinen Sinn, hier zu sagen, ach, jetzt Trainer freuen oder so. Du musst mal überlegen, die haben wenig investiert. Braunschweig ist ein interessantes Produkt. Das ist zwar ein interessantes Produkt und das ist auch irgendwo gewagt, aber niemand konnte davon ausgehen, dass Braunschweig wirklich die Klasse hält. Mit so wenig Budget, mit so wenig Transferausgaben, da kann man nicht erwarten, dass sie die Bundesliga-Klasse halten. Das kann funktionieren. Das kann funktionieren, wie wir es bei Augsburg sehen, wenn alle Rädchen zusammenwirken und wenn es wirklich so ist, dass öfter mal ein richtig rosaroter Tag erwischt wird. Aber an sich muss man sagen, Braunschweig, wenn sie runtergehen, müssen sie es so mitnehmen, aber immerhin haben sie mal wieder ein Jahr
Bundesliga gespielt. Ja, aber Braunschweig, muss ja sagen, wie lange die gewartet haben, bis die einen Punkt erreicht hatten in der Liga. Und es war gar keine Unruhe.
Ja, genau, das spricht ja auch für sie eigentlich. Also, ne?
Die wissen das schon einzuschätzen.
Ich denke auch. Muss halt sehen, wie das weiterläuft. Der eine oder andere Spieler hat sich ja trotzdem gemacht, wenn ich mir überlege, Norman Teuerkauf, der jetzt defensives Mittelfeld dort spielt, der war damals bei der U23, war damals linker Verteidiger, der bei der U23 der Eintracht, auf den hat keiner einen Pfifferling gegeben. Irgendwann unter Funkel hieß es noch, wollen wir mal einem Teuerkauf eine Chance geben auf der linker Verteidigerposition, als Spiecher ausgefallen ist, hat Funkel das ganz vehement verneint. Nur Teuerkauf hat trotzdem irgendwie den Weg in die Bundesliga gefunden. Ne? Also egal, ob sie jetzt so gut Fußball spielen oder so, aber für den einen oder anderen ist es schon eine Bestätigung, dass es halt doch für das Amt Profifußballer reicht. Aber insgesamt denke ich nicht, dass die Klasse gehalten werden kann. Und nicht mal aufgrund der eigenen Schwäche, sondern vielleicht, dass die anderen, die jetzt momentan so ein bisschen schwächeln, im Verlauf noch stärker wird. Und da sehe ich irgendwo auch die Frankfurter Eintracht, die eine bessere Rückrunde spielt als Hinrunde. Und spätestens dann ist für Braunschweig Schluss.
Ja. Ich denke ja, dass die Eintracht schon die Klasse halten wird, weil ich einfach da auch zu viel Qualität drin sehe. Und ich finde, für mich ist tatsächlich Nürnberg, Braunschweig schon Abstiegskandidaten und dann vielleicht auch noch Freiburg.
Ja, ich weiß nicht. Es kann schon gut sein, dass die Tabelle, die wir jetzt haben, am Ende auch die finale Tabelle ist. Ne? Ich gehe nur davon aus, dass wenn die Eintracht in die Relegation kommt, die Frankfurter Eintracht, meine ich, dass das brenzlig werden könnte. Egal, welcher Gegner der Relegation auf die Frankfurter warten würde, gehe ich nicht davon aus, dass sie die siegreich gestalten können, denn ich merke schon, dass die Mannschaft kein Relegationsbiss, also wenn es bei zwei Spielen ums Ganze geht, das werden wir jetzt auch im UEFA Cup mitbekommen, beziehungsweise im Europa Cup, das ist die Mannschaft nicht. Da schwächelt es an den Nerven und ich kann nur hoffen, dass es gar nicht erst dazu kommt.
Ja, einerseits wünsche ich der Eintracht schon sehr viel, dass sie europamäßig weiterkommt, aber ich glaube, es wäre für sie auch ganz gut, wenn das Thema bald abgehakt ist, dass sie sich wieder mehr auf die Bundesliga konzentrieren können. Weil ich das Gefühl habe, dass vielleicht bei manchen Spielern so im Kopf immer Europa ist.
Ja, ich denke, ja, die Motivation ist bestimmt eine besondere. Allerdings, gerade jetzt, wenn du dann noch Porto hast, Porto ist ja wirklich auch ein international renommierter Verein mit einem Haufen wunderbarer Fußballer, wenn du dir überlegst, ist auch ein Quaresma, der natürlich in der letzten Zeit nicht mehr ganz so gut Fußball gespielt hat. Also er war zuletzt, glaube ich, in Russland. War er sogar in Russland nicht. Ich glaube, zuletzt war er sogar in Vereinigten Arabischen Emiraten, aber ist trotzdem ein Name, der schon bei Inter gespielt hat. Und da gibt's ja noch ganz andere. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und da freue ich mich als Fan der Eintracht auch, solche Spieler dann mal im Waldstadion zu sehen. Das wird den Spielern nicht anders gehen. Aber ich sag mal so, im Februar kann alles vorbei sein. Da sind so viele schwierige Spiele. Da spielen wir zweimal gegen den BVB, einmal gegen FC Bayern und zweimal gegen Porto. Kann sein, dass wir am Ende des Februars sechsmal die Eintracht haben verlieren sehen. Ne? Ja. Aber ja. Schauen wir mal.
Ja, das eine, was ich noch hatte, was deine Meinung jetzt zu diesen Pyrotechniken und sonstigen so, die es halt so in der Liga gibt, immer mal wieder und immer mal wieder so kleine. Also an sich finde ich das ja mit dem Pyro gar nicht so schlecht, aber das Problem ist, dass halt viel zu viele Idioten gibt, die das fälschlich ausnutzen.
Genau, das ist halt der Punkt. Pyrotechnik sieht schön aus, ja, seien wir ehrlich, sieht schön aus und es hat, wenn du das kontrolliert machst, finde ich das auch durchaus akzeptabel, aber wir dürfen einfach nicht vergessen, es ist in Deutschland verboten und solange es in Deutschland in Stadien verboten ist, sollte man es einfach unterlassen. So schön es aussieht, das ist halt schade. Wie gesagt, ich stehe dem Ganzen auch sehr differenziert gegenüber. Ich mag es eigentlich, wenn es gut passiert und wenn da darauf auch aufgepasst wird. Als ich zum Beispiel in Bordeaux war, da konnte jetzt nicht wirklich viel passieren, denn da sind die Pyrotechniken sind dann runter. Da gibt es dann in Bordeaux anscheinend öfter, in Frankreich gibt es dann so verschiedene, wie Gräben, wo du den im Zweifel reinwerfen kannst, damit halt kein anderer getroffen wird. Das finde ich, lief dann relativ gut ab. Aber in der Bundesliga, die Eintracht ist zum Beispiel selbst auch ein gebrandmarktes Kind, deswegen sollten wir das unterlassen. Es macht keinen Sinn, wenn du immer wieder verbotene Dinge tust, die dem Fußball vielleicht auch schaden. Weil was keiner will, ist, dass wir irgendwann nur noch sitzen.
Ja, das ist das, was zu befürchten ist. Wobei ich ja zum Beispiel mittlerweile ganz gerne im Stadion sitze, aber die Stimmung kommt nun mal von den Stehrängen.
Das ist es halt. Du hast natürlich, du kannst es auch in England teilweise auch mit Sitzplätzen erreichen, aber die Sitzplätze, die stehen halt auch auf, ja. aber an sich ist es einfach was anderes. Und Fußball ist im Endeffekt auch ein Sport, sag ich mal, des Proletariats, ja. Und als solcher hat man auch mal zu stehen und sein Bierchen zu trinken. Das ist ein anderes Gefühl, wie wenn du sitzt. Ja, wenn du nur sitzen willst, das ist auch mal ganz schön und das geht mir bei Länderspielen zum Beispiel auch so. Okay, dann sitze ich halt mal. Aber an sich ist halt für mich momentan halt auch noch Fußball ein Stehsport, es gehört ein Bierchen dazu, vielleicht auch nochmal ein Jägermeister in der Tasche. Ja. Und dazu gehört, dass das macht die Stimmung aus, da kommt auch eine gewisse Innovation her, da kommen die Fangesänge her. Und wenn wir es in ein paar Jahren schaffen, auch Pyrotechnik in einem geordneten Maße zu legalisieren, dass wir sagen, das wäre zum Beispiel die Idee, dass du sagst, du hast einen Bereich, wo du das abbrennst, wo du sicherstellen kannst, dass niemand dadurch verletzt wird. Das wäre eine ganz gute Aktion.
Das Problem ist ja auch immer, dass es immer noch zu viele Idioten gibt, die dann mit das Zeug durch die Gegend schmeißen.
Das ist richtig. Das sagst du vollkommen richtig. Es gibt das Problem, dass du eine gewisse Masse einfach nicht kontrollieren kannst. Das habe ich selbst auch bei einem Spiel, ich glaube, war es gegen Bordeaux zu Hause, weiß ich nicht. Ich glaube, es war also auf jeden Fall Euroleague. Ich glaube, es war gegen Bordeaux zu Hause. Denn da war es bei mir zum Beispiel, so stand ich im 40er Fanblock und da war es dann im Endeffekt so, dann war links neben mir, der war davor nicht neben mir, ist ganz schnurstracks links neben mich gegangen, hat sich komplett vermummt. Ich habe mir schon gedacht, was ist denn hier los? Und hat dann eine Pyrotechnik gezündet, hat überhaupt nicht aufgepasst, was er damit abfackelt, denn er hat die hochgehalten und im Endeffekt war direkt über ihm von der Choreo zuvor, war da total viel Plastik. Das hat er angezündet und dann ist das ganze Plastik auf meine Kumpels und mich, ja, das heiße Plastik gegangen und das ist Tage später noch an der Kopfhaut gesehen und die Jacke und die Hose, die ich anhatte, die waren halt auch komplett für den Arsch, weil so Plastik geht halt nicht mehr raus. Also da siehst du halt, ich wurde jetzt nicht körperverletzt großartig, aber das sind also Sachen, das sind halt so typische Chaoten, ne?
Ja. Nee, deswegen an sich, aber es sieht aber gut aus und auch das Fernsehen zeigt ja gerne, wenn sie Stimmung zeigen wollen, auch Pyro. Also im positiven Sinne, dann hauen sie auch gleich wieder drauf auf die üblichen Verdächtigen, wenn irgendwas ist.
Ja, stimmt, das ist halt, ja, das ist natürlich diese Ambivalenz. Soll ich es jetzt gut finden oder soll ich es nicht gut finden? Will ich es promoten oder so? Natürlich, es gibt einen Ansatz, wo gesagt wird, okay, weißt, wenn es verboten ist, dann zeigt es einfach nicht im Fernsehen. Dann gibt es vielleicht auch weniger Nachmacher, weil das muss man auch sagen, wenn es nicht mehr im Fernsehen beachtet wird, kann es gut sein, dass irgendwann Leute auch die Lust daran verlieren, weil ich denke, es sind schon viele in gewisser Weise auch Selbstdarsteller dabei, die halt sagen wollen, ah, wir haben die geilste Pyrotechnik und so weiter und so fort. Und was mich halt auch beunruhigt, ist die Tatsache, dass Pyrotechnik oft total sinnlos benutzt wird, weil ich meine, wenn das dazu ist, einen besonders tollen Moment zu untermauern, finde ich das okay. Aber beim letzten Schwachsinnsspiel irgendwie gegen Augsburg oder so, weißt du, mitten in der Saison, keine Feindschaft, nichts oder so, oder keine Fanfreundschaft, kann es ja auch positiven Sinne geben, dann finde ich, muss es auch einfach nicht sein. Das muss was Besonderes sein, was für den Moment jetzt nochmal eine erhebende Wirkung hat. Und wenn das nicht der Fall ist, macht auch Pyrotechnik sowieso keinen Sinn.
Ja. So, das war eigentlich auch ein gutes Schlusswort.
Ja, so. Sehe ich genauso.
Dann bedanke ich mich für dein Mitwirken heute.
Ja, gerne. Hat mich auch gefreut, dass es jetzt technisch am Ende doch noch gut funktioniert hat.
Wir hatten am Anfang kleine technische Probleme, aber wir haben es ja gut zustande bekommen jetzt.
Auf jeden Fall. Ne?
Naja, also gut. Dann wünsche ich euch noch für den Eintracht-Podcast noch gutes Gelingen für den Rest der Saison und natürlich auch für die Eintracht noch sehr erfolgreich, damit ihr auch was am Ende so was Freudiges zu berichten habt.
Auf jeden Fall, es geht immer weiter. Ne?
Okay, dann sage ich vielen Dank und wir hören uns.
Jo, tschüss. Ja, mach's gut, ciao.